Der zweite Spieltag ist gespielt und es sind mal wieder eine Menge Tore gefallen. Vielleicht auch ein paar überraschende Ergebnisse dabei, wo eben keine Tore gefallen sind. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Martin Rafelt und Simon Mertens. Und jetzt geht's los.
Und nun der Rasenfunk.
Ich mag das nicht, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr sehen, aber sie haben ein Tor gemacht. Ich glaube es nicht, aber der Ball ist drin.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, herzlich willkommen zurück zur Sendung oder Spieltagsbesprechung zur Bundesliga der Männer. Mein Name ist Eva Lauter-Bohle. Ihr dürft mich jetzt die dritte Woche in Folge hören oder die vierte, wenn ihr die Ligatour auch noch hört. Ich verspreche euch, dann habt ihr erstmal 2 Wochen Ruhe von mir. Aber ich bin ja auch zum Glück auch in dieser Woche nicht alleine. Ich habe 2 fantastische Gäste dabei. Und zum einen fangen wir mit dem altbekannten Martin Rafelt von der Spielverlagerung an. Hallo Martin. Und dann haben wir einen Newcomer dabei, Simon Mertens, er ist Sportstudio-Redakteur beim ZDF. Hallo Simon.
Grüß dich, hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht erstmal an euch beide die Frage, die Bundesliga-Saison ist noch sehr jung, Simon, aber hast du Bock?
Ja, ich fand der Spieltag, der vergangene, der hat schon extrem Bock gemacht. Wenn man auf die Ergebnisse schaut, ist eigentlich kaum was so verlaufen, wie man da im Vorhinein von hätte ausgehen können. Schalke holt einen Punkt gegen Bayern. Wenn man sich die Leistung gegen Augsburg anguckt, kann man damit nicht rechnen. Elversberg dreht das Spiel. Bremen gewinnt, wo man auch nicht mitrechnen würde. Frankfurt, also da war wirklich sehr, sehr viel drin, was schon echt Bock gemacht hat.
Martin, wie ist es bei dir?
Na, ich habe auch das Gefühl, es ist eine nicht so leicht vorherzusehende Saison, habe ich das Gefühl. Es sind relativ viele, viele Fälle, wo man denkt, mal sehen, wie sich das entwickelt. Und das ist ja immer ganz spannend. Außerdem ist es auch gerade tatsächlich, finde ich, aus einer taktischen Perspektive ein bisschen interessanter, an interesting point in time. Deutsch, Punkt in der Zeit, kann man nicht sagen.
Zeitpunkt, egal. Nennt man es, aber ist okay.
Ein interessanter Punkt. Stimmt. So sagt man es einfach. Weil sich so ein paar Sachen, weil Bayern so wahrscheinlich ein bisschen Impact haben wird, die Spielweise aus den letzten 2 Saisons. Und dann ist dieses Manndeckungsthema, was jetzt so langsam geknackt wird, wo man dann gucken muss, wohin sich das entwickelt und so. Wir hatten jetzt diesen Spieltag schon, ich habe 3 ziemlich interessante taktische Ansätze auch gesehen diesen Spieltag. Die gingen alle nach hinten los. Also das war schon mal lustig. Aber kommen wir gleich zu.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man auch so ein bisschen auf die zweite Liga guckt, ich finde, es hat zum Teil Vibes wie eher so letzter Spieltag. Also gerade von den Ergebnissen her, dass man so denkt, das ist so eigentlich was, das erwartest du so 30. bis 34. Spieltag, wenn es für die Hälfte der Teams um nichts mehr geht, ne? Also finde ich auch schon sehr spannend irgendwie zu Beginn.
Ja, umso schöner, dass sie jetzt schon damit loslegen und wir nicht bis zum letzten Spieltag damit warten müssen.
Ja, man muss ja auch sagen, da kommt ja auch einfach diese Länderspielpause mit rein, ne? Wo ich ja auch sehr, also ich glaube, wo wir alle überhaupt noch nicht wissen, was das für einen Einfluss haben wird, weil sie ja schon einfach sehr lang ist. Und das natürlich für Teams, die im Rhythmus sind, vielleicht nicht so eine gute Nachricht ist. Für Teams, die nicht im Rhythmus sind, gleichzeitig vielleicht gut, gleichzeitig aber auch, ja, weiß ich nicht, ne, wenn du dann irgendwie 0 Punkte oder maximal 3 Punkte aus den Spielen bis dahin holst und dann, ja, hast du da 3 Wochen Pause auf dem Tabellenplatz, vielleicht auch nicht so cool. Aber da werden wir, glaube ich, ja, wahrscheinlich dann auch erst so eine richtige Diagnose zum Ende der Hinrunde wirklich ziehen können, welchen Einfluss das gehabt haben wird, ist ja sowieso immer die Frage, ob man von also einer Stichprobe aus dann quasi so einen Fazit ziehen kann. Aber ich würde sagen, wir gehen rein in unser erstes Spiel, vielleicht zur Erklärung. Wir gehen die Tabelle von oben nach unten, haben allerdings an zweiter Stelle ein bisschen geschummelt, einfach weil sich Martin und Simon die Spiele ja aufgeteilt haben. Und egal, wie ich es geregelt habe, irgendwo wäre immer irgendwas doppelt gewesen. Und deshalb haben wir da jetzt einfach ein bisschen geschummelt. Von daher starten wir aber rein mit unserem Tabellenführer, Das ist der FCA. Der dreht nämlich einen 0:1 Rückstand im Frankfurter Waldstadion. Dabei starten die Frankfurter besser in die Partie. In der 6. Minute bringt Jonathan Burkhardt nach Flanke von Ebnu Talib die SGE in Führung. Allerdings verpasst das Team von Adi Hütter, das zweite nachzulegen. Und in der 2. Halbzeit ist es dann Augsburg, die den besseren Start erwischen. Ibrahimovic per Kopf nach Flanke von Wolf in der 46. und Fellhauer nach einem Fehler von Antobolu nach einem Schuss von Ibrahimovic in der 47. Minute drehen für den FCA das Spiel. In der 65. Minute kann dann der gerade eingewechselte Claude Maurice, der von Massengo bedient wird, relativ unbedrängt zum Abschluss kommen und den Schlusspunkt setzt dann Fabian Rieder mit dem 4:1 per direkten Freistoß in der 89. Minute. Simon, ich weiß gar nicht, über welche Mannschaft man da mehr reden kann. Vielleicht starten wir mit der SGE. Man hatte dieses 3:3 gegen Union Berlin am ersten Spieltag. Jetzt dieses 1:4, wobei man sagen muss, also gerade diese erste Halbzeit war ja genau das, was sich ja, glaube ich, Adi Hütter von seinem Fußball vorstellt, oder?
Ja, absolut. Eigentlich ist es dann umso bitterer, dass man aus der Kabine kommt und ich glaube, dann waren es 103 Sekunden und du liegst irgendwie auf einmal hinten. Ich glaube, Johnny Burkhardt hat auch gesagt, man weiß noch gar nicht so wirklich, wie das passiert ist, vor allem, wenn du dann so eine doch gute erste Hälfte spielst und dann auch noch beste Chancen hast, eigentlich das zweite zu machen. Ich habe da schon auch viel Spielfreude gesehen von den Offensiven, von Usun, von Ebnu Talib. Das sah eigentlich alles richtig, richtig gut aus und du hast als Frankfurt-Fan das Gefühl, das läuft hier vielleicht doch alles in die richtige Richtung und kriegst dann wirklich so einen Nackenschlag nach der Pause, wo es dann irgendwie ja auch ins Bild passt, dass Atubolo da ihm der Ball da so durch die Finger rutscht und so ein dicker Patzer. Und dann ist aber, das hat, glaube ich, Adi Hütter gesagt, hast du eigentlich immer noch fast eine ganze Halbzeit zu spielen. Und was dann erstaunlich ist, dass ja vom Frankfurter Spiel dann nicht mehr so viel zu sehen ist danach und offensiv nicht mehr so viel kommt und stattdessen die Augsburger so komplett übernehmen. Und ja, das muss man sich schon fragen, wie man da so zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten spielen kann, finde ich.
Ja, man muss eben sagen, also in sehr unterschiedlicher Fassung, aber man hat jetzt natürlich zweimal Führungen verspielt. Es ist eine unfassbar junge Mannschaft, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, die sich natürlich auch finden muss. Darauf wurde Adi Hütter auch angesprochen. Ich hatte aber so ein bisschen auch das Gefühl, und das wurde Hütter auch gefragt, es fehlte dann vor allem in der zweiten Halbzeit auch so ein bisschen ja, so ein Ruhepol, der das alles so ein bisschen sortieren kann irgendwie, ne? Also es war irgendwie gar nicht vorhanden. Du hattest irgendwie nicht das Gefühl, dass irgendjemand diese dann doch ja sehr junge Mannschaft da irgendwie wieder einfangen kann, obwohl ja mit Götze so jemand auf dem Platz stand, zumindest eine Zeit lang. Gleichzeitig Chandler dann auch irgendwie noch reinkam zum Ende hin. Also da hat man dann schon auch irgendwie gemerkt, so ein bisschen fehlt da vielleicht in dem Sinne die in Anführungszeichen Führungsqualität, ne?
Ja, absolut. Also eigentlich ist Götze dafür prädestiniert und ja, also ohne da jetzt Timothy Chandler zu nahe zu treten, natürlich ein Führungsspieler, eine Führungsfigur, aber in den vergangenen Jahren vor allem, glaube ich, auch für das Binnenklima im Eintracht-Team sehr wichtig gewesen, aber jetzt nicht mehr derjenige, der irgendwie durch Leistungen Woche für Woche den Impact hatte. Also kann man, glaube ich, auch nicht erwarten, dass er das jetzt irgendwie rumreißt aus Frankfurter Sicht. Und ja, da war dann doch irgendwie relativ viel Verunsicherung, hatte ich das Gefühl, in der Frankfurter Mannschaft. Vielleicht auch, weil im Umfeld und drumherum halt auch viel passiert ist in den vergangenen Wochen. Dann liegst du halt auf einmal so mehr oder weniger aus dem Nichts hinten und hast dann keine wirkliche Antwort mehr darauf. Wo ich eigentlich finde, dass die offensive Qualität bei Frankfurt eigentlich nach wie vor so hoch ist, dass du damit schon eher in der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga halt stehst. Wenn ich da schaue, Usun steht auf dem Platz, Ebnu Talib, Burkhardt, Doan, der jetzt noch geblieben ist. Also das ist schon richtig gute Qualität. War ja schon letzte Saison das große Problem der Frankfurter, dass sie einfach unfassbar viele Gegentore gefressen haben. Und das setzt sich jetzt an den ersten beiden Spieltagen halt irgendwie fort. Und ich glaube, das wird einfach die große Baustelle auch für Adi Hütter sein, dass man den Laden da hinten irgendwie dicht bekommt.
Ja, ich fand das...
Wobei das schon auch ein bisschen Pech war, oder? Ich glaube, Expected Goals hatte Frankfurt am Ende sogar relativ... Ein Eigentor, ein Torwartfehler, ein Freistoß. Das war jetzt... Also das Ergebnis sieht schon sehr falsch aus, oder? Jetzt, wenn man die Gesamtleistung über 90 Minuten anguckt.
Natürlich hast du da Tore dabei, wo du sagst, die fallen auch vielleicht nicht an jedem Spieltag. Ne? Also Atubolo hält den normalerweise fest. Rieder muss den auch erstmal so in den Winkel setzen. Das stimmt natürlich schon. Da hast du recht, dass das Gegentore sind, die du vielleicht an anderen Spieltagen so nicht fängst.
Ja, gleichzeitig lass uns einmal vielleicht nochmal so ein bisschen noch aufs Positive schauen bei der SGE. Also wir haben ja trotzdem in der ersten Halbzeit wirklich schöne Kombinationen, auch gerade über Usun, Burkhardt, Ebnu Talib, dieses 1-0 fällt ja gerade auch da raus. Ist das denn trotzdem was, wo man, also gerade Jonathan Burkhardt ja auch irgendwie unglückliche Phasen gehabt, vielleicht trotzdem was, worauf man sich dann als Frankfurt so ein bisschen zumindest offensiv drauf aufbauen kann? Oder sagt man da, okay, bringt dir halt nichts, wenn es defensiv dann nicht passt?
Also ich finde schon, also ja, wie wir es ja auch gerade angeschnitten haben, vielleicht ist das Ergebnis dann doch ein Tick zu hoch und du siehst halt schon mit Ebnu Talib und Burkhardt, dass das im Zusammenspiel richtig gut funktionieren kann. Vergangene Saison war ja auch das Verhältnis Burkhardt-Riera am Ende komplett im Eimer, will ich es mal sagen. Und ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass das, dass er sich jetzt da auch wieder einfach wohler fühlt. Und ich habe das Gefühl, dass er mit Ebnu Talib da schon einen Sturmpartner an seiner Seite hat, die gut harmonieren können und was den Frankfurtern auch Spaß machen kann in der laufenden Spielzeit.
Aber lass uns doch dann jetzt auch einmal auf die Augsburger blicken. Nicht, dass wir hier nur über die Frankfurter sprechen. Man muss ja sagen, erste Halbzeit, ja, im Vergleich zu dem Schalke-Spiel sehr ideenlos. Also ich glaube auch wirklich keine einzige Torchance, die man so richtig in Erinnerung hat. Und dann in der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, Rieder wird da so ein bisschen noch weiter defensiv zurückgezogen. Und dann startest du natürlich hervorragend rein, muss man ja einfach sagen. Also so ein Doppelschlag innerhalb von 2 Minuten bringt dich natürlich ordentlich nach vorne. Aber man muss auch sagen, dieser Spielfluss, der dann danach reinkam, also eine 2-1, du hast es eben auch angesprochen, Adi Winter hat selber gesagt, man hat danach eigentlich noch genug Zeit, ist dann ja nicht in Stein gemeißelt. Aber ich fand auch die Wechsel, die dann reinkamen, das war dann schon eine gute Qualität. Dann, dass du halt noch einen Claude Maurice reinbringen kannst, einen Kölmür, auch einen Ribeiro. Also das ist dann auch schon eine gute Sache. Und Baum hat nach dem Spiel dazu gesagt, und da würde mich dann gerne deine Meinung zu interessieren, Simon, nicht die erste Elf ist die wichtigste, sondern die letzte Elf bei uns gerade. Würdest du dem dann, also klar, nach dem Ergebnis in der zweiten Halbzeit fällt es schwierig, dem zu widersprechen, aber siehst du da durchaus wahre Punkte?
Ja, nach dem Spielverlauf erzählt sich das natürlich auch gut, würde ich sagen. Ich glaube, Baum hat dann auch angeführt, dass es, glaube ich, in den Spielen davor auch vor allem die zweite Augsburger Halbzeit war im Pokal und gegen Schalke, wo sie das Spiel dann auf ihre Seite gezogen haben. Von daher ist da natürlich schon viel Wahrheit dran und du kannst halt auch dann noch einen Claude Maurice bringen, wo man sagt, das ist ein Spieler, der eigentlich auch Ambitionen hat, in der Augsburger Startelf zu stehen. Auf der anderen Seite kann das Ding natürlich auch mächtig schief gehen in Halbzeit 1 und die Frankfurt führt vielleicht 2-3-0. Dann haben die Wechsel von Augsburg vielleicht auch nicht mehr so einen Impact. Aber ja, da sieht man dann auf der anderen Seite, dass bei Augsburg schon ja da ein gefestigtes Team oder ein gewachsenes Team auf dem Platz ist und dass die halt jetzt fast schon ein Jahr unter Manuel Baum zusammenspielen und der dieser Mannschaft auch wirklich so seinen Stempel aufgedrückt hat. Also ich fand, es kam jetzt auch nicht aus dem völligen Nichts oder war kein Zufall, dass Augsburg das Spiel dann so an sich gerissen hat in der zweiten Hälfte, wenn man sich auch das Spiel gegen Schalke anschaut oder auch die Entwicklung in der Vorsaison, hat man das Gefühl, dass das schon ziemlich nachhaltig ist, was da jetzt gerade in Augsburg passiert.
Ja, und das ist dann ja irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, die sich beim FCA entwickelt, ne? Also, dass man schon auch weiß, wir kommen durch eine gewisse Kompaktheit. Gleichzeitig muss man sagen, Anton Kade, der eben in der Vorwoche noch ein wahnsinnig gutes Spiel hatte, fällt halt in diesem Spiel aus. Und ich hatte schon das Gefühl, diese ja, Kreativität, die Kade ja auch mitbringt, da brauchte Ibrahimovic so ein bisschen. Für ihn natürlich dann eigentlich top, dass er das 1-1 macht, gleichzeitig beim 2-1 ja diesen Schuss hat, der Artubulu überhaupt zu dieser, ja, man muss ja leider sagen, einfach Fehler zwingt. Das ist ja dann natürlich trotzdem auch gut. Und es ist halt, ich glaube schon, dass Baum halt so einen Konstrukt hat, um den, das alles andere dann aufbaut. Und das ist halt anders vielleicht als noch in anderen Phasen von der Augsburger Saison, man trotzdem immer so ein leichtes, also jetzt zu Beginn der Saison schon so ein leichtes Kissen hat, auf das man zurückfallen kann und dann Spiele zumindest nicht verliert auch. Ne? Also jetzt 4-1, ein sehr deutlicher Sieg, in der Vorwoche 3-0, klar, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber es ist natürlich trotzdem einfach einen Schritt nach vorne, ne? Wo man eben im Sommer sich so ein bisschen gefragt hat, ist ja auch schon ein bisschen an manchen Stellen ein Umbruch, wie geht es? Gleichzeitig glaube ich einfach sehr gut, dass auch jemand wie Claude Maurice dann bleibt, den du als Ergänzungsspieler dann hinten raus noch bringen kannst.
Absolut. Und natürlich für so einen Verein wie Augsburg jetzt eine tolle Geschichte, glaube ich, zum ersten Mal in der Clubhistorie ist man Bundesliga-Tabellenführer. Und ich glaube, Manuel Baum hat das auch als Motivation vor dem Spieltag genutzt, hat gesagt, wir haben da jetzt erstmals die Möglichkeit zu. Normalerweise ist das kein Verein, der da ganz oben von der Spitze grüßt. Und ja, von daher, ich glaube, wir wissen alle, dass das jetzt nichts ist, was ewig so bleiben wird, aber ja, doch eine schöne Geschichte zu Beginn dieser Bundesliga-Saison, dass sie sich da jetzt in der Trainerkabine die Tabelle ausdrucken und an die Wand hängen.
Ja, das finde ich auch sehr schön, dass das gesagt wurde. Also, wenn man ja eigentlich eher kennt, ja, ist nur eine Momentaufnahme und so, braucht man jetzt nicht überinterpretieren. Und Baum sagt, ja, ist eine Momentaufnahme, aber es ist eine, auf die wir hingearbeitet haben. War eine Motivation. Und ich glaube, damit kriegst du dann auch die, also Baum kennt halt den FCA einfach. Und wenn du dann weißt, dass es eine Motivation hinten raus ist, ist das sicherlich auch von Vorteil. Ich weiß noch nicht so ganz, also zum Beispiel, wer ja heute dann auch relativ, heute sage ich schon, gestern dann relativ blass war, war dann ja, wie ich fand, schon Gregoritsch. Also der war so ein bisschen stets bemüht. Ist das ein, kann das ein Problem sein über Phasen der Saison oder sagst du, okay, ist jetzt irgendwie eher Grund zu meckern, zu suchen nach so einem Gewinn?
Ja, gut, dass Gregoritsch ein Stürmer ist, der vielleicht auch mal Spiele dabei hat, wo er vielleicht nicht so sehr im Fokus steht. Das ist, glaube ich, mittlerweile so bekannt, was du da für einen Spieler hast. In anderen Spieltagen kann er dir dann immer mal einen reinköpfen oder steht halt richtig, so wie er es da am ersten Spieltag hatte. Und ich glaube, dass das Kollektiv in Augsburg mittlerweile auch so gewachsen ist, dass dann andere da vielleicht eher mal scheinen und er da so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Aber klar, bist du natürlich auch immer auf die Tore von ihm angewiesen, aber ich würde ihm da, vor allem weil man jetzt auch den ersten Spieltag hatte, wo er ja durchaus auch seine Aktion hatte, ihm da jetzt dieses etwas blassere Spiel oder weniger Spiel mit weniger Highlights auch zugestehen.
Martin, vielleicht einmal die Frage, wie du generell auf den FCA blickst. Jetzt die, vielleicht nach diesen ersten zwei Spieltagen, es ist einfach nur überraschend guter Start oder siehst du da schon durchaus auch mehr dahinter?
Da fällt mir mein Telefon aus der Tasche vor Überforderung. Ich glaube, man sollte es jetzt nicht zu krass überbewerten, insbesondere nach der ersten. Also ich meine, wir haben jetzt vier Halbzeiten gespielt und eine wurden sie völlig an der Nase rumgeführt. Ne? Also das ist schon auch passiert. Schalke-Spiel habe ich nicht gesehen, aber Zahlen sahen extrem überzeugend aus. Deswegen kann ich es jetzt schwer einschätzen. Also ich habe ja beide Spiele nicht voll gesehen. Ich habe jetzt nur das letzte ein bisschen gesehen. Deswegen bin ich nicht der richtige Ansprechpartner wahrscheinlich. Aber wenn ich so grundsätzlich auf die Spielweise von Manuel Baum gucke und den Kader, Denke ich schon, dass die eine solide Saison spielen werden. Ich glaube nicht, dass sie so richtig ein Kandidat fürs vordere Drittel sind. Da muss schon sehr viel passen. Wobei, wenn man sich so durch die Liga schaut, es kann sein, dass es eine der Mannschaften sein wird, die einfach so das klarste Fundament mit haben, wo am klarsten ist, das wollen wir, das können wir, so machen wir das, und man hat, glaube ich, deutlich mehr Mannschaften, auch auf einer ähnlichen, die theoretisch auf einer ähnlichen Leistungshöhe irgendwie sind, sagen wir mal Gladbach oder so, die viel stärker in noch irgendwie Findungsprozessen sind.
Ja, und das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Also ich glaube, es ist ja sowieso so, dass auch gerade in dieser Saison, weil wir ja schon wieder ja auch jede Menge neue Trainer haben, für die Bundesliga einfach ein Neuland ist, umso wichtiger ist es natürlich, sich, also gerade wenn du halt früh sagst, ja, also mit dem Abstieg wollen wir schon mal gar nichts zu tun haben, das ist ja einfach ein Differenzierungspunkt, ne? Und ich glaube, das ist was, das kann sich der FCA da erarbeiten, und dann geht es ja sicherlich darum, auch einfach weiter zu gucken, vielleicht auch eine neue Riege schon aufzubauen, weil man muss ja gleichzeitig schon sagen, das sieht man ja schon in der Abwehr, dass dann Brackelmann geholt wurde etc. Also eben auch da dieser so Umbrüche, gleichzeitig jemand wie Behrens auf Außen. Also es ist, glaube ich, einfach ein guter Mix aus jungen Spielern mit Entwicklungspotenzial und halt Spielern mit Gregoritsch und Co., wo du einfach weißt, was bekommst du von denen. Und da bin ich ist es, glaube ich, einfach gut, so reinzustarten, ne? Also, und einfach nicht mit einem Defizit in diese Saison zu starten. Und da muss man eben sagen, es fehlte eben auch einfach Kader noch in dieser Partie, und das so gut zu überspielen, dann in der zweiten Halbzeit, ist dann natürlich ein Vorteil. Man hatte ja noch dieses Pokalspiel gegen Cottbus, da hatte man auch Schwierigkeiten. Aber vielleicht ist das eben das, was Baum auch meinte, dass sie es gerade halt schaffen, hinten raus vielleicht mehr zu überzeugen als ihre Gegner und da die richtigen Kniffe zu finden. Das könnte ja bei einer längeren Saison ja auch ein großer Vorteil sein. Man sollte die Tabelle nicht überbewerten nach dem ersten Spieltag. Ich sage es trotzdem einmal, dass Augsburg jetzt eben mit 6 Punkten aus 2 Spielen auf Platz 1 ist mit einem Torverhältnis von 7:1. Ist eine gute Nachricht erstmal. Frankfurt eben auf Platz 13, 1 Punkt. 3 andere Vereine haben eben auch erst in Anführungszeichen 1 Punkt. Ist man sicherlich nicht zufrieden mit, weil es einfach, ihr habt es angesprochen, die Diskussion aus der letzten Saison. Es ist natürlich einfach schwieriger. Gleichzeitig hat man eben keine Europapokalsaison, wo man irgendwie vielleicht auch noch mehr in Anführungszeichen ausprobieren kann. Von daher hofft man da, glaube ich, schnell, dass man da in einen vernünftigen Weg findet und vielleicht auch über 90 Minuten konstant spielen kann. Dafür sind dann die nächsten Gegner Mainz 05 auswärts. Vielleicht jetzt nicht die beste Nachricht. Und dann zu Hause gegen Freiburg. Ja, das könnte spannend werden. Und Augsburg spielt jetzt zu Hause gegen Bayer Leverkusen und dann auswärts bei Werder Bremen. Wenn wir da auch so ein bisschen gucken, was die beiden Vereine für erste 2 Spieltage haben, wage ich mich da auch wirklich absolut an gar keine Prognose, ehrlich gesagt. Ist sowieso nach 2 Spieltagen Quatsch. Aber ich glaube, da haben wir schon mal einen ersten Eindruck von gewonnen. Ich würde sagen, wir starten oder springen rüber zu unserem zweiten Spiel. Das fand im hohen Norden statt. Mainz 05 überrollt die Hamburger in ihrem eigenen Stadion. Spielt von Anfang an eigentlich nur Mainz. Geraldo Becker bringt die 05er dann in der 19. Minute nach einem Fehlpass von Remberg und schnellem Umschalten von Sano in Führung. Philipp Mbene kann auf 2:0 in der 41. Minute erhöhen. Schöne Kombination über Tietz, Amiri und dann den Querpass von Becker, wo Mbene dann am zweiten Pfosten einschieben kann. HSV wechselt dann in der Pause 3-mal, bekommt aber direkt in der 47. Minute das 0:3 durch Tietz. Nach einem Abschlag von Schwolo, der für Zentner gespielt hat, kann Cassie auf Becker weiterleiten, der bedient per once again Querpass Tietz. Erst nach einer Stunde kommt der HSV dann auch zu Chancen, aber es ist Mainz, das dann noch 2 Tore erzielen kann. Tietz in der 83. und Königsdörfer in der 2. Minute. Ausgerechnet könnte man sagen, der Nachspielzeit sorgen für einen deutlichen Sieg. Martin, ich weiß gar nicht, mit wem du hier beginnen möchtest. Such dir doch gerne aus, wo hast du mehr Redebedarf?
Ich habe mit beiden. Also ich habe so zwei Hauptthemen beim Spiel. Das eine ist, dass ich mich an gar kein Spiel erinnern kann, wo es so ein krasses Mismatch gab zwischen Stürmern und Verteidigern. Also wo eine Verteidigung von zwei Stürmern dermaßen aufgefressen wurde. Das war unfassbar. Also es wirkte wirklich, als ob das Champions League Stürmer sind gegen so Viertliga-Verteidiger. Wirklich krass. Gerade Torunariga hat von Anfang an, war so schlecht in der Partie, hat wirklich also einen rabenschwarzen Tag, sagt man, glaube ich, gehabt. Bonau hat es noch so halbwegs okay gemacht, aber hat von Capaldo dann auch nicht besonders viel Unterstützung gekriegt und hat es dann nicht so leicht. Das war krass. Also Tietz und Becker mit einem Wahnsinnsspiel haben da wirklich den Gegner auseinandergenommen. Das ist selten so, dass wenn eine Mannschaft 5-0 verliert, da sagt der Fußballfan, der sich überhaupt nicht auskennt, sagt dann, oh, da haben sie wohl schlechte Verteidiger oder oh, da haben die anderen wohl gute Stürmer, wenn die 5 Tore schießen. Wissen wir alle, dass das normalerweise nicht der Hauptgrund ist. In dem Fall war es absolut der Hauptgrund. Hat mich sehr gefreut für Philipp Tietz, dass der jetzt komplett zu sich findet. Letzte Saison haben wir irgendwann über Augsburg geredet, wo ich gedacht habe, na, vielleicht ist er kurz vorm Knotenplatzer so, weil da sind ganz viele Sachen, die so gerade nicht ganz funktionieren. Und jetzt scheinen die, dann in der Rückrunde hatte ich das Gefühl, ein Problem mit dem Selbstbewusstsein. Und jetzt, glaube ich, kommen die Sachen zusammen und er wird jetzt ein richtig guter Bundesliga-Stürmer. Das war also eine super Partie von ihm. Und Geraldo Beckers Karriere kann ich mir nicht erklären. Jedes Mal, wenn ich den sehe, ist der super. Ich verstehe nicht, warum der bei solchen Vereinen spielt, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Ich vermute, ich habe es jetzt nicht geprüft, kann sein, dass er sonst immer nur als Flügelstürmer eingesetzt und soll im 1-gegen-1 dribbeln, weil er schnell ist oder ich verstehe es nicht ganz. Also auf jeden Fall in dieser Rolle, wo Urs Fischer ihn einsetzt, neben einem Zielspieler immer wieder aus dem Zentrum tief gehen, aber auch dann die Breite belaufen, aus dem Zentrum heraus, da ist er so gut. Von den beiden wirklich ein super Spiel.
Ja, haben ja schon, glaube ich, sehr viel hier gelobt, wie Urs Fischer zu Mainz kam und dann sehr klar, glaube ich, gesagt hat, okay, das sind die beiden Spieler, die ich brauche, so ungefähr. Dass dann ein Becker, der Urs Fischer eben auch schon kennt, ich glaube, das ist dann auch einfach ein großes Faustpfand. Ich war sehr überrascht von diesem Spiel, weil ich habe Mainz letzte Woche gegen Paderborn gesehen und fand es ja hinten raus dann besser, fand es über weite Strecken nicht gut. Vielleicht dann nochmal auch ein Kompliment an Paderborn schon mal vorgeschickt an der Stelle. Da hat man nochmal gesehen, wie man Mainz ja in der Theorie schon verteidigen kann. Ich fand es irgendwie, also es war ja immer wieder das gleiche Muster, langer Abschlag von Schwolo, Tietz wird als Zielspieler gesucht, eben als dieser Wandspieler und dann, wo immer der Ball auch als nächstes hinging, das war dann meistens Becker, aber das war ja auch relativ fluide dann.
Das zweite Tor, es gab in der 13. Minute oder sowas in der Richtung, gab es eine Szene, die sah exakt aus wie das zweite Tor. Da waren wirklich fast alle Spieler auf exakt der gleichen Position. Da macht auch Becker dieses, dass er so unter Tietz langläuft, dann auf den rechten Flügel raus und dann dort frei steht, weil das so ein Laufweg ist, dem man sehr, sehr schwer folgen kann. Dann Amiri läuft auf der anderen Seite drüber. Und da war schon eine Chance rausgekommen und dann im zweiten ist dann ein Tor rausgekommen und dann Anfang der zweiten Halbzeit aus einem ganz, ganz, ganz ähnlichen Muster dann direkt noch ein Tor. Also es war einfach super, super, das waren totale Reißbrett-Angriffe eigentlich.
Ja, das war schon, also wenn du einmal diese Kombination von Mainz gesehen hast, das war schon eindrucksvoll, ehrlich gesagt, wie das ja auch immer wieder dann funktioniert hat. Gleichzeitig hattest du zum Teil auch dann ein, zwei Standards, die ein bisschen gefährlicher wurden. Und die wussten halt irgendwann ganz genau, also es ist natürlich auch doppelt bitter, das hat wurde auch angesprochen von Urs Fischer dann nach dem Spiel. Klar, ne, wenn der Gegner zur Halbzeit dreifach wechselt, du bringst mit Vieira dann einen rein, den man jetzt fest verpflichtet hat, der ja auch so ein bisschen Hoffnungsträger ist und dann geht's halt eine Minute später so weiter, wie es aufgehört hat. Das ist natürlich auch aus gegnerischer Sicht super. also bitter, ehrlich gesagt, weil du versuchst halt neu reinzubringen, nimmst eben auch unter anderem Torunariga Riga raus, bringst Nanja. Es ist dann, also weißt du, glaube ich, als Trainer auch nicht so ganz, wie du da direkt drauf reagieren sollst. Vielleicht dann einmal den Blick, ich fand den, also habe eine These, Martin, es war ja schon so ein bisschen so zu Beginn der Partie, würde ich sagen, konnte man sehen, dass beide Mannschaften so ein bisschen auf Umschaltmomente gewartet haben, um dann halt mit ihren ja mit ihren Spielerqualität, die sie haben, da schnell umzuschalten. Du hast dann schon so ein bisschen den Unterschied zwischen einem Moffi und halt einem Becker gesehen, ne? Also dass da halt schon auch einfach, ich meine, Moffi muss man auch sagen, dem muss man natürlich auch erstmal Zeit geben, ehrlich gesagt, das war jetzt ein zweites Bundesligaspiel. Und da fand ich aber schon, dass du da in den ersten Situationen ein bisschen gesehen hast, dass Podolski da durchaus Tempodefizite hatte gegen Moffi. Ich fand nur, dass, also würdest du mir zustimmen, dass der HSV dann einfach viel zu wenig noch in Situationen kam, das vielleicht zu überspielen?
Ja, sind generell, das ist eine gute Überleitung zu meinem zweiten Thema, nämlich dass Hamburg in Ballbesitz so eine Rechtsüberladung gespielt hat. Wir haben nicht die ganze Zeit versucht zu zirkulieren hintenrum, sondern sind sehr lange auf der rechten Seite geblieben, haben da viele Spieler hinbekommen, was ja ein interessantes Thema ist. Das schließt so ein bisschen an dieses gerade populär diskutierte Relationismus-Thema an. Sollen wir übers ganze Spielfeld zirkulieren oder sollen wir in bestimmten Räumen viele Spieler hinbringen und versuchen einfach da durchzukombinieren auf engen Räumen? Und ich weiß nicht, wie oft Hamburg das schon gemacht hat. Es wirkte auf mich so, als ob das noch ein bisschen in Kinderschuhen steckt. Auf jeden Fall hat man es nicht geschafft, aus diesen Räumen auf rechts dann da so richtig rauszukommen. Wir haben ein bisschen dort den Ball gehalten, aber sie hatten weder die Kombinationsstärke noch irgendwie Einzelaktionen noch irgendwie Tiefe. Ne, da kommt das Thema rein, was du meinst mit, also Moffi haben sie gar nicht gefunden. Es ist tatsächlich nicht so leicht zu bewerten, was sie gemacht haben, weil dadurch, also durch den Kamerawinkel, wenn die Kamera auf die obere Spielfelder, also die haben ja von rechts nach links gespielt und die waren immer oben in der Kamera. Und wenn die Kamera da drauf zoomt, sieht man nicht viel vom Feld. Wenn das Ganze auf der anderen Seite passiert wäre, hätte man alles gesehen, aber dadurch, dass es oben stattgefunden hat, hat man eigentlich immer nur die Kamera so bis zur Mittelfeldlinie gehabt. Das heißt, ich weiß nicht, wo Moffi war die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was die Idee war. Das hat noch nicht so wahnsinnig gut geklappt. Ich habe noch ein, zwei Gedanken dazu. Simon, wolltest du was sagen?
Ja, nur kurz zum Thema Kinderschuhe, das du angesprochen hast. Ich glaube, das gilt ja generell noch so ein bisschen für das HSV-Spiel, wo jetzt einfach, wenn man sich die Startaufstellung anguckt, sehr, sehr viele neue Spieler im Kader stehen oder in der Startaufstellung und du ja schon einen sehr großen Umbruch jetzt wieder vorantreibst im Vergleich zur ersten Bundesliga-Saison, die sie jetzt letztes Jahr hatten. Und ich glaube, dann ist das schon der HSV eines der Teams, was sich vielleicht über die längere Länderspielpause freuen wird, wenn du nach 4 Spieltagen vielleicht mal durchatmen kannst und dann solche taktischen Ideen, wie Martin sie jetzt angesprochen hat, dann auch noch mehr einstudieren kannst. Also es ist so ein bisschen eine Blackbox, finde ich, weil du Klaus Koster ja zu Recht auch als Chefkoch, wie man das ja heutzutage immer nennt, gelobt wurde für seine Transfers. Aber du einfach den Hamburgern, glaube ich, noch Zeit geben musst oder es noch Zeit dauert, um zu bewerten, ob das jetzt wirklich nur ein Qualitätssprung ist, der da auch gelungen ist mit den Transfers.
Ja, als Neuzugänge ja unter dem El Hoadi auf rechts außen, gleichzeitig Moffi auch mit seinem ersten Startelf-Einsatz, weil, also, ne, auch da hinterher dann ja, glaube ich, sogar geplant, mit Moffi und Dakar so eine Doppelspitze mäßig zu spielen, ist dann halt, wenn du dann halt schon 3-0 zu hinten rückliegst, ist halt die Frage, wie sehr das noch ausspielbar ist. Aber Martin, sag doch gerne deine ein, zwei Pünktchen noch.
Ja, also das, also ich habe selber Trainererfahrung mit so einer Überladung. Haben wir bei Hajduk damals gespielt, eine halbe Saison lang. Und ist vielleicht ein bisschen ganz, ganz interessanter Hintergrund, dass also so, das offensichtlich hat diese Herangehensweise Vor- und Nachteile. Der Vorteil, den du dir eigentlich erhoffst, ist, dass du so viele Spieler dahin kriegst, dass der Gegner das nicht spiegeln kann und nicht mitgehen kann und du dann einfach deine Überzahl erzeugst und du deswegen dann direkt in der Überzahl Richtung Tor durchspielen kannst. Anstatt, dass du die ganze Zeit die Überzahl auf der ballfernen Seite finden musst, wo der Gegner dann wieder rüberschieben kann, womit es dann tendenziell ein langsames Spiel wird. Kommen wir vielleicht bei Schalke Bayern noch zu, zum Beispiel. Dass du da direkt da reinkommst. Und häufig ist es aber meiner Erfahrung nach ist es häufig so, dass das dann darin endet, dass der Gegner schon, also dass die Räume werden sehr eng, der Gegner bleibt einfach passiv, weil er findet keinen Zugriff, weil er nicht genug Spieler hat, bleibt dann einfach passiv, da wird es dann auch sehr schwer durchzuspielen. Das heißt, da aus dieser Überzahl wirklich effektiv zu nutzen nach vorne, ist gar nicht so einfach. Was man eher als sehr positiven Effekt hat, ist, dass die Konter viel leichter kontrollierbar sind, weil die Räume enger werden, Abstände kürzer, Gegner hat weniger Raum, Gegner ist auch schon nach außen geschoben, hat nicht mehr viel Personal vorne tendenziell und dann kommt man relativ leicht ins Gegenpressing rein und muss im Konten nach Ballverlusten musst du viel kleinere Räume eigentlich verteidigen. Das ging jetzt natürlich hier bei dem ersten Tor einfach komplett nicht auf, weil sie da dann einfach einen Ball sehr, sehr platt einfach in der Mitte verlieren und der Becker dann direkt weg ist. Das hat aber vielleicht schon ein bisschen Fingerzeig, warum man das gemacht hat, weil man genau solche Aktionen eigentlich verhindern wollte. Dafür fand ich, hat man es dann auf der linken Seite doch noch zu gestreckt gemacht. Also in der Situation zum Beispiel, da hätte Torunariga gar nicht so breit stehen müssen, sondern hätte da eigentlich schon vor Becker in der Position sein können. Und dann hat man, glaube ich, auch zwei Spieler schon häufig noch auf der Ballfernseite gelassen, was vielleicht sogar noch einer zu viel ist. Aber vor allem, ja, hat das nicht funktioniert, also richtig den Anschluss nach vorne zu finden. Und da brauchen sie dann vielleicht eine direktere Idee. Es gab auch so eine Phase irgendwann nach dem 1-0, da war auch mal eine Viertelstunde das Spiel relativ ausgeglichen und Hamburg hatte zumindest irgendwie so ein bisschen Ansätze, konnten den Ball ein bisschen auf rechts halten, aber haben sich dann häufig in so kleinen Sachen verstrickt und haben nie so richtig den Winkel nach vorne gefunden. Und das war natürlich strategisch der Maximalkontrast zu Augsburg, die halt jeden Winkel nach vorne einfach mit einem Ball nach vorne genutzt haben. Und das ist halt, wenn du so lange den Ball hältst und zirkulieren lässt, willst du ja Situationen erzeugen, wo du besser mit einer höheren Erfolgsquote nach vorne spielen kannst. Aber das bringt natürlich nur dann was, wenn du irgendwann diese Situation auch findest und dann irgendwann auch nach vorne spielst. Wenn du die ganze Zeit nur nach der noch besseren Situation suchst, und das hat Hamburg so ein bisschen gemacht, und dann nie die Situation findest, um nach vorne zu spielen, dann wärst du besser gefahren, wenn du einfach eher den Ball nach vorne gebracht hättest. Wenn du dann aus dieser Spielweise nicht mal defensive Stabilität generieren kannst, weil jeder lange Ball direkt eine Großchance für den Gegner ist, dann sieht das Spiel dann am Ende so aus.
Vielleicht noch ein Punkt, Mainzer Abwehr ja auch gut durchgemixt, mit Posch und Potulski zwei neue drin, für Da Costa und Chor, muss man ja auch sagen, mit Gruber auch ein Neuzugang, also finde ich auch dann eine akzeptable Leistung durchaus, da dann auch zu Null zu spielen, Schwolo ja auch neu drin, also es gab ja durchaus auch Umstellungen in der Mainzer Abwehr, aber ich glaube, da muss man sagen, also bei Urs Fischer geht ja ganz viel einfach über bekannte Abläufe. Das wurde im Interview danach auch angesprochen, dass es bei Mainz diese Abläufe einfach selbstverständlicher sind und dass es vielleicht dann so ein bisschen, ja, egaler wird, in Anführungszeichen, welche Spieler du da einsetzt, weil einfach ganz klar ist, welcher Spieler macht zu welchem Zeitpunkt das. Würdet ihr da mitgehen, Martin vielleicht oder Simon, je nachdem, was ihr dazu, wer da ja als erstes was zu sagen möchte?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. In dem Kontext ist wahrscheinlich, hat Hamburgs Ausrichtung da meins auch so ein bisschen in die Karten gespielt, weil die Abwehr nicht so viel geprüft wurde, sondern sehr viel eher das Mittelfeld. Und das Mittelfeld ist natürlich eingespielt und auch sehr, sehr gut. Ne? Also Sano wieder mit einer super Balleroberung auch vor dem 1-0, wo er auch so den in dem Moment, wo Capaldo Remberg den Pass spielt, wechselt er dann seine Zuordnung ganz, ganz schnell und springt in die andere Passlinie rein. Das ist natürlich, da hat Mainz einfach eine super Qualität und die konnten sie in diesem Spiel voll ausspielen. Und da hätte Hamburg wahrscheinlich den einen oder anderen Ball eher drüber bringen müssen, um dann die Abwehr zumindest mal zu testen ein bisschen.
Fairer Punkt. Ja, ich weiß nicht, also seht ihr denn beim HSV, Simon, vielleicht einfach auch einmal an dich die Frage, man hatte jetzt diese 0-2 Niederlage gegen Dortmund, wo man sagen kann mal passieren, glaube ich. Aber ich würde schon sagen, dass einfach dieses 0-5 jetzt gegen Mainz wahrscheinlich mehr dann in Anführungszeichen besorgniserregend ist, weil du einfach mit einer großen Hypothek dann doch einfach alleine vom Torverhältnis her reinstartest. Ne? Du hast ja eben schon mal gesagt, du siehst da, glaube ich, so ein bisschen die längere Länderspielpause, die man dafür nutzen kann. Denkst du denn per se, dieser Kader ist dann schon einer, der da dir rechtzeitig die Punkte holt, auch mit den Neuzugängen?
Ja, also ich glaube, ein wichtiges Puzzleteil war auf jeden Fall jetzt die Rückholaktion von Vieira, weil er einfach dieses kreative Element war, was so ein bisschen auch den HSV durch die vergangene Saison getragen hat. Vuškovic, der Abgang, wiegt, finde ich, schon sehr schwer. Da siehst du gerade, dass da vor allem in der Defensive noch so ein Vakuum ist. Und die Frage, wer kann das jetzt vielleicht so als Leuchtturm, als Führungsspieler ausfüllen. Ich finde, die Transfers lassen schon viel Fantasie zu. Und ich glaube, wenn ich mich an die vergangene HSV-Saison erinnere, hat es auch ein bisschen gebraucht, bis sie ihren ersten Sieg geholt haben. Also ich würde da jetzt noch nicht alle Alarmglocken ringen, aber natürlich musst du jetzt schon schauen, mit einem Torverhältnis von 0-7 nach zwei Spielen, dass du ja zumindest offensiv jetzt auch mal irgendwie zeigst, dass du da in der Bundesliga mithalten kannst, dass du die Neuzugänge integriert bekommst und dann, wie gesagt, hoffentlich die Länderspielpause nutzen, um die Abläufe, die Martin da so erklärt zu haben. Da wird wahrscheinlich stundenlang überladen trainiert und vielleicht sehen wir dann auch schon ein anderes Gesicht, ja.
Man muss aber da ja auch sagen, ich glaube, da haben viele auch einfach Vertrauen in Merlin Polzin, weil er ja das eben auch in der letzten Saison schon gezeigt hat, dass er da irgendwann die richtigen Kniffe findet. Gemeinsam eben mit Spielern wie Vieira. Also war natürlich auch eine etwas provokant gestellte Frage. Aber ich glaube auch, es gibt auch da Vereine unten drin oder wo man vielleicht nach zwei Spieltagen mehr Fragezeichen hat als beim HSV. Ich weiß nicht, ob ihr noch über diesen Königsdörfer Jubel sprechen wollt. Also was alle drumherum gesagt haben, also egal ob von Mainz oder von HSV, für die es nicht gesehen haben oder nicht im Kopf waren, Königsdörfer eben bis letzte Saison noch beim HSV. Er zieht dann das 5-0. Jubelt erst, wie ich finde, relativ normal. Also ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er möchte, dass der Ex-Spieler gegen einen jubelt oder nicht. Ich per se halte von dieser Zurückhaltung mal mehr, mal weniger, sagen wir so. Und ich glaube schon, dass er dann am Ende sehr Richtung Fans provoziert. Es gab ein paar Pfiffe, als er eben eingewechselt wurde. Also von Urs Fischer kam, jubeln soll er, aber vielleicht nicht übertreiben. Das gab so die Aussagen von Remberg und Polzin auch.
Ich hatte das Gefühl, er hat vielleicht ein bisschen zu viel Social Media gelesen nach seinem Wechsel.
Ja, dass das trotzdem natürlich wahrscheinlich nicht einfach ist, glaube ich auch. Also ich glaube, da können wir sowieso immer wieder sagen, Talent ist kein rechtsfreier Raum, vielleicht ein bisschen aufpassen. Wie gut das dann im Stadion ankommt, muss er eigentlich auch wissen.
Ich habe noch einen Full Circle, der mir gerade einfällt. Nämlich, wisst ihr, wer damals bei uns bei Hajduk den rechten Innenverteidiger gespielt hat, der in diese Überladung auf rechts immer den ersten Ball reingespielt hat? Mario Vuškovic. Haha. Der, wie ich gerade sehe, glaube ich, in zwei Monaten zurückkommt. Und was ich sagen wollte bezüglich Hamburgs Aussichten die Saison ist, dass du als Mannschaft und als Trainer eine Probleme in der Innenverteidigung, finde ich, am allerschwersten kompensieren kannst. Na, wenn sowas passiert wie in diesem Spiel mehrfach, dass einfach gegnerischer Stürmer rennt hinter dein Innenverteidiger kann es einfach nicht verhindern, weil er nicht mitkommt. Das ist einfach das, was du kannst da nicht 90 Minuten lang drumherum spielen. Das wird dann mal passieren. Beziehungsweise das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du dann sehr, sehr passiv und sehr tief stehst, womit du generell keine so wahnsinnig gute Aktie im Spiel hast. Und das ist, also das hat dann, also du musst dann super große strategische Defizite in Kauf nehmen im Grunde. Und darauf ist ja der Hamburger Kader, glaube ich, auch nicht unbedingt ausgelegt. Deswegen, ihr könnt mir vorstellen, dass das sogar was ist, was sie jetzt eigentlich machen müssen. Obwohl sie es wahrscheinlich nicht wollen. Glaub irgendwie nicht so ganz, dass sie es machen werden. Und dann ist es schon sehr, sehr wichtig, dass da noch irgendwie eine Verstärkung hinten kommt. Und bin immer gespannt, in welcher Form der Wuschka da auftaucht.
Ja, das ist dann ja eh noch die große Unbekannte, ehrlich gesagt. Ne? Darf ja, glaube ich, jetzt ins Training einsteigen und dann ist er ab November eben wieder spielberechtigt. Ist natürlich, niemand wird da wissen, wie er da wieder reinfindet. Ne? Also es ist, glaube ich, dass so gut er auch immer wieder am Team dran war, ihm fehlt halt einfach die Spielpraxis, so dass es halt, da weiß keiner von uns, wie es funktionieren wird. Gleichzeitig habe ich noch einen schönen Satz für euch. Es war die höchste Saisonniederlage oder Heimniederlage des HSV seit dem Heimspiel gegen Sandhausen, glaube ich, in der Saison 2019/2020. Ich erinnere mich da noch sehr gut dran. Das war nämlich das Spiel, glaube ich, gewesen, was der HSV gewinnen müsste, um noch auf den Relegationsplatz zu kommen in der Saison. Also keine schönen Erinnerungen, glaube ich, für alle HSV-Fans. Gleichzeitig aber auch, also man hatte vor einem Jahr, glaube ich, dieses Spiel, wo man selber 4-0 zu Hause gegen Mainz gewinnt. Das wurde von, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr von wem, ich glaube sogar von Geraldo Becker angesprochen, dass man das schon so ein bisschen als Motivation gesehen hat, da halt jetzt nicht nochmal so unterzugehen. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, also ich habe eben so ein bisschen gesagt, das Niederlage gegen Mainz tut vielleicht mehr weh. Gleichzeitig muss man ja sagen, es sind halt einfach also nicht die gleichen Kragenweiten. Auch wenn man Mainz mal gerne so immer in diesem unteren Drittel sieht, die Grundqualität und alles von Finanzen und Co., die Mainz 05 hat, sind halt weiterhin trotzdem nicht mit dem HSV zu vergleichen. Das ist trotzdem deren zweites Bundesliga-Jahr. Und so gut wie auch beim HSV gewirtschaftet wurde, da übrigens vielen Dank für all die Hinweise, nach denen ich gefragt hatte bezüglich der Transfers, weil mich wirklich ehrlich interessiert hat, welche wirtschaftlichen Voraussetzungen dazu geführt haben, dass man eben auch diese Transfers jetzt ziehen kann. Das ist natürlich immer noch eine andere Kragenweite. Ne? Also das muss man dabei, glaube ich, einfach trotzdem immer mitdenken, auch wenn man eben beim HSV immer dieses andere Bild vor Augen hat. Gut, ich sage euch gerade noch, was die nächsten Gegner vom HSV sind. Auswärts bei RB Leipzig und zu Hause bei Köln und Mainz 05. Wenn ihr aufgepasst habt, nein, Spaß. Aber dann gibt es das Heimspiel gegen die SGE und dann auswärts bei Borussia Mönchengladbach. Mainz hat jetzt eben die 4 Punkte aus den ersten beiden Spielen. HSV, wie schon gesagt, steht erstmal mit 0 Punkten auf Platz 18 da. Aber auch da eine negative Momentaufnahme, aber auch nur eine Momentaufnahme. Dann würde ich sagen, springen wir zu unserem nächsten Spiel und da reisen wir nach Ostwestfalen. Der SC Freiburg, der bleibt nämlich weiterhin ungeschlagen. Mit 1-0 setzt sich der SCF in Paderborn durch. Dabei ist dieses Spiel vor allem eins von zwei Hälften. Beide Mannschaften starten offensiv in diese Partie. Das 1-0 für Freiburg fällt dann in der 26. Minute durch Eggestein. Nachdem es ein bisschen Ping-Pong im Paderborner Strafraum gibt, kann Eggestein per Aussetzer zum 1-0 treffen. Matanovic kann nur 2 Minuten später fast zum 2-0 vorenden, verpasst aber. Auf Paderborner Seite zeichnet sich vor allem in dieser ersten Halbzeit mit einer guten Leistung Naol Noll im Tor der Paderborner aus. In der zweiten Halbzeit kommt bei Paderborn dann Tickets für Philipp. Philipp hatte man verpflichtet noch und Paderborn zeigt sich aktiver. Allerdings fehlt dann vor dem Tor die letzte Präzision und so bleibt Paderborn in Anführungszeichen auch im zweiten Spiel ohne Tor. Simon, ich würde gerne zuerst über Paderborn sprechen. Ich fand schon über weite Teile dieses Spiels auch wieder einen sehr guten Auftritt eigentlich der Paderborner, auch gerade defensiv. Würdest du da mitgehen?
Absolut, also ähnlicher Spielfilm wie in Mainz am ersten Spieltag. Also ich glaube, man sollte nicht denken, dass man easy 3 Punkte gegen Paderborn holen kann. Also die machen es einem wirklich schon sehr, sehr schwer. Ich glaube, vor allem diese defensive Stabilität kann dann schon nochmal wichtig werden im Abstiegskampf. Du hast jetzt erst ein Gegentor kassiert nach diesen beiden Spielen. Ja, insgesamt eigentlich ausgeglichen, wenn man sich die Chancen, das Chancenverhältnis anschaut, auch Zweikampfverhältnis, eigentlich Paderborn schon ebenbürtig, ohne aber jetzt so wirklich, also es gab ein, zwei Dinger, Pieringer ist da mal durch, Laurin Ulrich, Schuss, der so knapp am Pfosten vorbei geht, der mir auch generell sehr, sehr gut gefallen hat, so als Ideengeber da in der Offensive. Also ja, du kannst da eigentlich viel mitnehmen und aufbauen. Die Frage ist dann so ein bisschen, wie oft ist es dann ein Schulterklopfer, den du als Paderborn bekommst und sagst, du hast hier wirklich gut mitgehalten und nimmst aber nicht die Punkte mit? Oder kann man das dann auch wirklich mal, ja, auch vielleicht mal in einen Sieg verwandeln? Ich fand aber schon, dass das ja wirklich ein Spiel war, was aus Paderborn-Sicht Mut machen kann.
Ja, das ist eben der gute Punkt. Also man muss halt schon sagen, ich glaube, alles bis zum Strafraum der Paderborner sieht sehr gut aus über weite Strecken. Wer mir sehr gut gefallen hat, auch einfach Scheller, der immer wieder auch ja gute Läufe dann eben nach vorne hatte, das Spiel dann auch so ein bisschen angetrieben hat. Es ist natürlich, also du hast natürlich mit Philipp dir schon eine gute Idee auch irgendwie mitgebracht. Und sie spielen halt nicht, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, in Underdog-Fußball, sondern genau das, was man ja von ihnen eigentlich schon erwartet hatte, dass sie eben diesen Fußball, den Kettemann in der zweiten Liga schon reingebracht hat, auch in der Bundesliga weiterträgt. Man muss halt einfach nur sagen, die offensive Qualität, also glaube ich, die Abschlussqualität, die fehlt einfach noch so ein bisschen. Also ich fand es, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, in der zweiten Halbzeit, dann gab es ja schon jede Menge Schüsse Richtung Tor, aber es war ja schon viel dann irgendwann so ein bisschen, okay, ein Kontakt und ich sehe irgendwie, da ist das Tor, ich schieße jetzt mal drauf los. Da fehlte mir dann so ein bisschen vielleicht die Ruhe, da nochmal, vielleicht nochmal einen Pass rauszunehmen oder so. Willst du damit gehen?
Ja, also vielleicht sind das auch noch ist es noch so ein bisschen die Anfangsnervosität, Bundesliga und der Respekt vielleicht vorm Gegner, den man hat, oder weiß nicht, was es ist, aber man muss, glaube ich, dann irgendwann auch zu diesem Mindset kommen. Wir sind jetzt zwar der Aufsteiger, aber wir sind auch Bundesligist und ja, haben die Berechtigung, hier zu spielen und versuchen halt irgendwie wie Punkte mitzunehmen. Also man kommt schon in diese Abschlusssituation. Die Frage ist halt wirklich, ob du die Spieler hast, die dann am Ende auch dir die Tore halt garantieren können, die es braucht für den Klassenerhalt. Tigges natürlich mit seiner körperlichen Präsenz jemand, der da helfen kann. Weiß ich aber nicht, wie viel Bundesliga-Tore der dir im Endeffekt schießt. Du hast jetzt mit Philipp schon so einen Spieler geholt, der noch mal mehr Qualität mitbringt, noch mal variabler ist, finde ich. Der in Hamburg das hat aufblitzen lassen, aber wo jetzt auch über die ganze Saison konstant nicht diese Leistung kam. Du hast aber in seiner Zweitligasaison schon gesehen, was in ihm steckt. Bin ich mal gespannt, ob das vielleicht Paderborn für ihn der richtige Schritt ist, zu so einem Stürmer zu werden, der dann mal vielleicht auch 10 Tore in der Bundesliga-Saison erzielen kann. Aber ich finde, da bleiben schon halt Fragezeichen, ob halt einfach die Qualität dann in der Offensive ausreicht, um dich in der Klasse zu halten.
Ja, auch hier hat, glaube ich, ja Noll auch so ein bisschen versucht, ähnlich wie wir das auch schon bei, wo hatten wir es eben besprochen? Gott, ich stehe jetzt schon auf dem Schlauch. Herzlichen Glückwunsch, bei Mainz eben besprochen hatten, diesen langen Ball vom Torhüter auf einen Zielspieler. Ich weiß halt nicht, ob Pieringer das so in der Art 1:1 ersetzen kann und ob dann nicht gleichzeitig halt dir Pieringer vorne fehlt, ne? Also wenn du ihn eben nur als diesen Wandspieler nutzt bei einem langen Ball, was ich sehr gut fand in der zweiten Halbzeit, also erstens, ich finde, Laurin Kurda macht einfach weiterhin sehr, sehr viel Spaß in der Bundesliga schon und was sie, glaube ich, gut gemacht haben, war Freiburg gut zu stressen, also schon im Aufbauspiel immer wieder zu kleinen Fehlern zu zwingen. Also wenn wir da gucken, Passquote von Freiburg in Halbzeit 1 war 82%, in Halbzeit 2 nur noch 69%. Und es waren immer wieder so Unaufmerksamkeiten, ne? Ich fand gerade so im Mittelfeld, ehrlich gesagt, wo Paderborn dann dazwischen war. Also du hast schon sehr viele Ansätze, die ja das erahnen lassen. Ich gehe aber mit, dass ich eben einfach, also das Spiel wurde ein anderes mit Tickets, das war ne, ohne Frage. Aber es ist halt so ein bisschen die Frage, wann, also die Qualität, wie gesagt, der Schüsse sind halt einfach noch nicht da, dass du sagst, ach, das muss unbedingt ein Tor werden. Gleichzeitig, wenn wir auf Freiburg gucken, muss man natürlich auch sagen, ist auch ein brutal schwerer Gegner, ne, gegen den gerade zu spielen. Die sind einfach eingespielt, das erste Spiel jetzt auch zu null in dieser frischen Saison. Sicherlich auch eine gute Nachricht für Mio Backhaus. Man muss einfach sagen, da ist halt, also die spielen mit auch mit einer Selbstverständlichkeit unter Julian Schuster jetzt in dieser Saison schon bisher. Das ist dann natürlich auch, ehrlich gesagt, einfach schwierig, da reinzukommen, ne? Also.
Absolut. Also schwerer Gegner für die Paderborner und aus Freiburger Sicht muss man sagen, man kann auch Arbeitssieg und nicht nur dieses Feuerwerk. Sie haben ja, glaube ich, in den ersten 4 Spielen 16 Tore geschossen, also 4 im Schnitt und der Schnitt ist jetzt kaputt gemacht, aber das gibt dir, glaube ich, trotzdem Auftrieb, dass du ein Spiel bei einem Aufsteiger dann so für dich ziehen kannst, wo es dann doch enger wird, als man das vielleicht mal erwartet. Das hat aber auch Julian Schuster danach gesagt, dass er das schon sehr eingetrichtert hat, dass man da jetzt nicht von ausgehen soll, dass die Paderborner es nicht auch mal schaffen, vielleicht Freiburg zu überspielen, mal auf die Kette zuzulaufen. Das ist jetzt nicht der typische Aufsteiger, der sich hinten reinstellt, sondern der versucht auch selber Fußball zu spielen. Und von daher kannst du da aus Freiburger Sicht mit dem Saisonstart sowieso nur mehr als zufrieden sein. 5 Pflichtspiele gehabt, alle gewonnen und ja, jetzt auch mal so einen glanzlosen, dreckigen Sieg geholt und weiterhin souverän, muss man sagen. Nein, souverän stimmt nicht, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, aber wie gesagt, so ein Arbeitssieg, der kann auch ganz gut tun für den Saisonverlauf.
Ja, auf jeden Fall. Martin, vielleicht einfach, ich weiß, du hast vom Spiel nichts gesehen, aber hast ja generell trotzdem meistens einen guten Überblick über die Ligen. Freiburg schon auch gerade unter Julian Schuster mit auch klaren Abläufen oder gehört da noch ein bisschen mehr dazu für dich?
Ich finde schon, dass Schuster einen sehr, sehr guten Job macht bei Freiburg. Guck die eigentlich immer gerne. Das ist immer mein Hauptpunkt. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich im Rasenfunk bin, sage ich, warum sich Leute über Freiburg beschweren, weil immer, wenn ich die gucke, sind die super. Also, Ich wollte einfach noch kurz die Werbeträume für Santiago Castañeda rühren. This household is a Santiago Castañeda household. Und ich hoffe, er spielt eine gute Saison.
Ja, hat er auf jeden Fall auch da wieder. Also man bleibt ja dabei, dieser Kader ist einfach ein Mix zwischen sehr interessanten jungen Talenten und gleichzeitig auch, also ich fand zum Beispiel Vidovic ist so ein bisschen abgefallen im Gegensatz zu meinen Spielen in dieser Partie. Es ist halt da, du hast halt einfach, wenn du die Bank von es ist auch unfair, aber von Freiburg mit Paderborn vergleichst, das ist halt dann schon nochmal was anderes. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht so ganz, welche Rolle da Batista Meier mal einnehmen kann in der Offensive. Das ist für mich weiterhin ein kleines Fragezeichen. Gleichzeitig fand ich auch, also zum Beispiel, Simon, du hast eben gesagt, Ulrich hat dir gut gefallen. Ich fand ihn in der ersten Halbzeit sehr unauffällig, ehrlich gesagt noch. Und dann eben in der zweiten Halbzeit, vielleicht muss auch da, ne, muss ich natürlich mit Philipp alles auch erstmal noch finden. Dem muss man, glaube ich, auch Zeit geben. Es ist halt, du hattest halt so ein paar Stellen, wo du Freiburg packen könntest. Jetzt rede ich schon wieder über Paderborn. Wollten ja eigentlich noch über Freiburg sprechen. Ich war da etwas überrascht, ehrlich gesagt, dass man nur Treu für Kübler umgestellt hatte. Ich hatte vorher ein bisschen mit, ich glaube, Misha vom Spotcast geredet, wo man so ein bisschen überlegt habe, spielt Rosenfelder für Lienhardt vielleicht noch? Wie sieht das aus? Gleichzeitig Irie, der gar nicht zu Spielzeit, glaube ich, in dieser Partie kam. Man hatte jetzt das erste Mal keine englische Woche. Ist das für dich ein sehr gutes Zeichen, dass man so viele auf so vielen Positionen sagen kann, da könnte auch wer anders spielen und es gäbe keinen Qualitätsabfall, sondern nur vielleicht eine andere Ausrichtung?
Absolut. Vielleicht ist es dann auch einfach so, dass Schuster jetzt mit dem Flow gehen will und einfach dem Team, was jetzt in den ersten Spielen ja wirklich die perfekte Punkteausbeute rausgeholt hat. Man will es nicht hoffen, aber in so einer Saison treffen einen ja dann auch immer mal wieder Ausfälle. Von daher mit der Dreifachbelastung, die Freiburg ja hat, ist das dann sicherlich gut, so eine Kaderqualität zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt, weil es jetzt halt gerade auch so gut gelaufen ist, er da dann noch nicht so viele Veränderungen vornehmen wollte und es vielleicht dann auch noch nicht so nötig war.
Ja, man muss halt auch sagen, es ist halt vielleicht nochmal zum Freiburger Tor. Ich glaube, Engel hat vorher schon mit einer guten Schussposition dann Eggestein, also vielleicht da, man muss ja auch sagen, so vorher gut ausgespielt, dann die Art und Weise, wie dieses Tor fällt, ja auch einfach aus Freiburger Sicht einfach, ja, einfach gutes Nachsetzen, aus Paderborner Sicht einfach, glaube ich, maximal unglücklich, weil man sagen muss, dass man bis dann ja so, wie gesagt, 9-0, aber auch Mio Backhaus auch einfach sehr gute Partien gemacht, ne, auf beiden Seiten. Ich glaube, das kann man vielleicht nochmal betonen. Ich finde halt auch, dass, also, es war ein anderes Freiburg als gegen Bremen. Das hat man schon gesehen. Also diese, zum Beispiel fand ich Juito nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie noch gegen Bremen. Also das finde ich hat, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das mehr auf die Paderborner als Gegner eben aufgespielt war oder ob Juito da einfach nicht so in Zug gekommen ist. Aber dann, ne, auch da hatte er ja nicht so die Momente, vor allem nicht immer in der zweiten Halbzeit. Aber auch, wie gesagt, dass wenn du jemanden, den ich sehr gut fand, auch Makengo auf Außen, musste immer wieder mit einem Foul gestoppt werden. Also du hast da schon eine andere Qualität einfach drin in diesem Kader. Und Martin, ich fand es sehr witzig, dass du gesagt hast, dass du es nicht verstehen konntest, wenn Leute über Freiburg gemeckert haben. Es gab Phasen in der letzten Saison, da hat man Freiburg einfach nicht gerne zugeguckt. Aber dass sie halt jetzt schon zum Beginn der Saison, ich glaube, wie gesagt, eingespielt hat, triumphiert da gerade so ein bisschen. Das ist schon ein Faustpfand, ehrlich gesagt. Gleichzeitig, Paderborn ist ja nicht alleine. Ich finde es sehr interessant, dass wir diese Diskrepanz haben. Wir haben Schalke und Paderborn beide noch ohne Tor. Und gleichzeitig hast du Elversberg so einfach mit was 7 Toren jetzt in 2 Spielen. Die haben einfach schon so ein bisschen die haben gesagt, hier, nee, die ersten Tore, die gehen an uns, auch natürlich mit mehr Gegentoren als die beiden. Aber das fand ich ein bisschen witzig, wenn man drauf guckt. Aber wie gesagt, was nicht ist, kann ja auch noch werden. Ich glaube halt, wie gesagt, dass man bei Paderborn jetzt noch nicht sagen muss, ach ja, das wird am Ende nicht reichen. Ich weiß, wenn ihr mir jetzt alle meine Saisonprognose unter die Nase reibt. Ich habe gesagt, es reicht nicht, aber es ist halt, man sieht halt trotzdem, dass sie ihren Gegner auch gut immer ausspielen können, ne? Und die Spielidee, die Spielphilosophie, die Ralf Kentermann hat. Ja. Und wie gesagt, Freiburg haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon gut gelobt. Kann man, wie sie dann eben auch in der Conference League etc. performen, das wird, glaube ich, noch eine runde Sache mit denen. Da muss man weiterhin sagen, diesen Übergang, den Julian Schuster hinbekommen hat in 1 von 2 Jahren. Respekt. Ich sage euch da vielleicht auch noch die nächsten Gegner. Paderborn jetzt auswärts beim BVB, zu Hause bei der TSG. Ja, schon mal gute Überleitung für unsere nächste Partie gleich. Und Freiburg dann zu Hause gegen Gladbach, auswärts bei der SGE. Auch da schauen wir mal, was das wird. Und tabellarisch Freiburg auf Platz 2 mit 6 Punkten. Die waren kein Fan davon, dass Augsburg dieses Spiel gestern noch gedreht hat. Und Paderborn eben mit diesem einen Punkt aus dem Mainz-Spiel. Aber auch, glaube ich, jetzt ja, ist in Ordnung, wie man da auch in die Saison gestartet ist. Ich habe schon angekündigt, TSG BVB ist ein gutes Stichwort, denn auch hier haben wir eine Mannschaft, die ein Spiel gedreht hat. Der BVB, der ist das, der nach einem 0-2 Rückstand in Hoffenheim noch als Sieger vom Platz geht. In der ersten Halbzeit brauchen beide Teams etwas, um wirklich zu, ja, ich würde in Anführungszeichen sagen, guten Torraumszenen zu kommen. Am Ende ist es in der 45. Minute Leon Avdoulaou, der von Zufall bedient wird und aus knapp 20 Metern zum 1-0 treffen kann. Hoffenheim kommt dann besser aus der Kabine. In der 54. Minute kann Lemperle nach einem Ballverlust der Dortmunder mit einem abgefälschten Ball auf 2-0 stellen. Dortmund erzielt dann in der 61. Minute in Form von Gerassi nach gutem Überblick von Anton den Anschlusstreffer und kann nur 5 Minuten später durch den eingewechselten Fabio Silva nach einem Abschlag von Kobel zu Gerassi ausgleichen. Beide Teams drängen auf den Siegtreffer. Das gelingt dann dem BVB in der 87. Minute durch ein Eigentor von Haidari, der einen Querpass von Neuzugang Waneri ins eigene Tor leitet. Ich hoffe, ich habe diesen Namen jetzt richtig ausgesprochen. Martin, nach diesem Spiel wurde sehr viel darüber diskutiert, ob das denn jetzt verdient wäre für den BVB etc. Ist es für dich, also klar, am Ende ist das ein Ergebnissport, aber ist es für dich am Ende ein verdienter Sieg der Dortmunder?
Ja, der hängt, glaube ich, von der Definition von verdient ab. Also es ist nicht, Dortmund war nicht über 90 Minuten, wenn man alle Szenen betrachtet, nicht die bessere Mannschaft so. In dem Sinne ist es nicht verdient, aber es ist natürlich auch ein Faktor, dann in bestimmten Situationen dann einfach das Tor machen zu können, dass du dann Gyrassi so ein Geniestreich dir raushaut zum 2:2, das ist ja, Gyrassi ist ja auch Teil der Mannschaft, ne? Und das muss man dann eben auch obendrauf legen. Ich habe den Ballverlust von Abdullah vorm 2:1 nicht ganz verstanden. Das war sehr seltsam. Man hatte das Gefühl, er hat irgendwie abgeschaltet oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, es war tatsächlich einfach nur ein Missgeschick. Fand ich ein bisschen schade, weil Abdullah bis zu dem Zeitpunkt ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat. So sehr, dass Kovac zur Halbzeit sogar ihn in Manndeckung nehmen lassen hat. Hatte in der ersten Halbzeit, ich glaube, 40 Pässe. Ein Matcher hatte 11 und die anderen Sechser so 20. In der zweiten Halbzeit war es dann auch bei Abdullah halbiert, weil Waneri dann auf ihm drauf stand, relativ viel. Und dadurch ist Dortmund dann auch ein bisschen besser in die Partie gekommen, aber auch, also die Anfangsphase der zweiten Halbzeit hatte man das Gefühl, die werden jetzt komplett auseinandergenommen. Das war wirklich beeindruckend. Ich finde, insgesamt hatte man das Gefühl, dass das Hoffen, also die Mannschaften in der Anlage so halbwegs ähnlich sind und Hoffenheim einfach alles so ein bisschen besser macht, mit ein bisschen mehr Intensität auch, waren wahnsinnig dominant bei zweiten Bällen und haben dadurch einfach sehr viel Präsenz gehabt im Spiel. Dortmund wirklich Probleme gehabt, weil das Spielaufbau gegen das Pressing von Hoffenheim ist dann ja häufig bei Dortmund der lange Ball. Mit Kobel gab eine Szene, da hat man es ganz gut gesehen in der ersten Halbzeit, wo dann Kobel relativ unbedrängt diesen langen Ball spielt, und in der Folge gab es, glaube ich, 3 Chancen für Hoffenheim hintereinander. Da hat man gesehen, was auch das auch nicht unbedingt der risikoarme Ansatz ist, und das zweite Tor von Hoffenheim fällt dann auch nach so einem langen Ball, weil Hoffenheim dann halt immer wieder die zweiten Bälle geholt hat. Oder wenn sie den zweiten Ball verloren haben, wie im Fall von 2:0, haben sie dann zurückgeholt. Könnte man meines Erachtens ein bisschen drüber reden, ob es nicht ein Foul war, weil der Stoß kommt von Lemperle von hinten. Da bin ich immer so ein bisschen, allergisch gegen, dass sowas häufig durchlaufen gelassen wird, wenn der Spieler einfach von hinten drauf rennt auf den Gegner und keine Chance hat auf den Ball. In dem Fall muss man sagen, Lemperle war ziemlich nah am Ball dran, hatte so das Bein schon neben Gadou. Deswegen, so in der Realgeschwindigkeit hätte ich auch nicht gedacht, dass ein Foul ist. In der Zeitlupe sah es ein bisschen aus. Aber insgesamt war das eine verdiente Führung zu dem Zeitpunkt für Hoffenheim. Und die haben schon ein gutes Spiel gemacht. Und Dortmund dann aber dann die Qualität ins Spiel gebracht. Gyrassi in sehr guter Form, freut mich sehr. Hat mich ein bisschen geärgert, dass er so viel Kritik abbekommen hat und man ihm da nicht mehr Credit gegeben hat letzte Saison, als es mal bei ihm nicht gut lief. Fantastischer Spieler.
Da fand ich sehr interessant, da wurde im Kommentar erst gesagt, als Gyrassi dann ausgewechselt wurde, wurde er ausgewechselt? In der 88. Da kam Sabitzer und dann hieß es im Live-Kommentar, glaube ich, irgendwie so, Gyrassi jetzt auch mit einem eher blassen Spiel. Und ich war so, ja, Torn, das ist eher blasses Spiel, klar. Kann man so sehen. Aber sieht man ja auch manchmal, also ich glaube, er hat sich nachher auch korrigiert. Das kann ja auch auf jeden Fall mal passieren.
Ich meine, to be fair, hat viele Ablagen in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt. Da waren tatsächlich recht viele Ballverluste auch dabei.
Ja, aber gut, aber muss man ja sagen, das war ja allgemein im Dortmunder Spiel nicht so gut. Vielleicht noch, bevor ich dich Simon reinnehme, man muss auch noch sagen, in der 32. kam halt Waneri für Mané, weil der sich verletzt hatte. Gleichzeitig Kobel auch zum Teil noch verletzt. Also es war sowieso in der ersten Halbzeit sah das etwas kruder aus für Dortmund. Aber Simon, es gab ja, also Martin hat gerade schon mögliche Diskussionen bei 2-0 angesprochen. Es gab dann ja auch die Diskussion rund um das 1-2. Ich weiß nicht, ob, weil Martin auch da eben gesagt hat, Abdullahi wirkt etwas unaufmerksam, ob das was damit zu tun hat, dass sie eigentlich erwartet haben, dass dieses Foul von vermeintliche Foul gegen Wimmer noch abgepfiffen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob du die Szene vor Augen hast. Ist das für dich ein Grund gewesen, wo man sagen kann, muss man eigentlich abpfeifen?
Vielleicht kann Martin dazu mehr sagen, weil ich die Szene nicht so komplett vor Augen habe. Ich kann nur sagen, dass Gerassi es dann natürlich auch brutal ausnutzt, lässig den einlupft, aber zur Entstehung vielleicht, weil ich es gerade nicht so vor Augen habe, vielleicht Martin da eher der bessere
Ansprechpartner. Ich habe dreimal nachgeguckt und habe nichts gesehen. Die Kamera okay. Hat es nicht richtig eingefangen, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist dann, also weil Ilzer schon meinte, damit war halt der Spielaufbau gestört und er hätte da schon gerne einen Surprise, aber ein Freistoß gesehen.
Aber was, ein Foul? Ist er nicht einfach irgendwie umgeknickt oder so? Wurde das von irgendwem aufgeklärt?
Ja, ich habe es ehrlich gesagt es wurde auch erst nicht so richtig gezeigt. Ich fand es auch nicht klar und dann muss man halt sagen, es fehlt halt dem Schiedsrichter auch dafür komplett die Eingriffsschwelle. Ne? Also wenn du es durch Kamerabilder auch nicht klar aufklären kannst, dann dafür ein Tor zurückzunehmen, ist dann, glaube ich, machst du dich mehr angreifbar. Und man muss ja auch ehrlich gesagt sagen, also bei allem Respekt, aber es ist danach halt trotzdem noch verteidigbar. Also Hoffenheim ist ja im Ballbesitz danach noch. Habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum man da, also Anton macht das super da, aber ich habe das auch irgendwie, also ja, für mich etwas merkwürdig. Vielleicht bleiben wir noch kurz bei den Hoffenheimer, weil man muss ja schon sagen, bisschen unglücklich, dass man jetzt nach letzter Woche wieder so eine Partie hat, wo man ja eigentlich über weite Strecken gute Ansätze zeigt und dann ist es doch am Ende die Defensive, die dir da wieder reingrätscht eigentlich. Ne? Also klar, es sind halt auch dieses 3-2, es ist ein Eigentor von Haidari, ein Querpass von Waneri, wo man sagen muss, der landet ja eigentlich im Nichts. Also wenn da, glaube ich, keiner dran geht, dann passiert da relativ wenig draus. Ist dann natürlich einfach brutal unglücklich. Kann das noch zu einem Problem werden bei Hoffenheim, Martin?
Bis dahin war es ja kein Problem. Du hast in beiden Spielen, dass es irgendwie in der Endphase dann so ein bisschen angefangen hat, Probleme zu machen. Ich glaube jetzt nicht, dass das Hoffenheim ein Defensivproblem hat. In dem Sinne, natürlich haben sie jetzt keine Weltklasse-Viererkette, aber das erwartet man ja von Hoffenheim auch nicht. Also es ist so ein bisschen, ich glaube, das ist relativ normal, dass bei einer Mannschaft auf dem Niveau auch mal ein Abwehrfehler passiert. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine explizite Schwäche ist. Ja, dass Abdullah da so den Ball verliert, könnte man jetzt auch anführen und dann sagen, haben die ein Mittelfeldproblem. Aber ich glaube, dass sich jeder einig, dass Abdullah kein Problem ist dieser Mannschaft. Ne? Deswegen ist, glaube ich, normal, dass Dortmund auch Qualitäten hat und da auch mal ein Missgeschick passiert.
Simon, gerne.
Ich glaube, dass du jetzt halt diese beiden negativen Ausreißer direkt nacheinander hast, spricht dann schon auch dafür, dass dir das wahrscheinlich jetzt nicht mehr so oft direkt passiert. Also ich glaube, aus Hoffenheimer Sicht kann man sich auch eher daran hochziehen, wie gut man eigentlich agiert hat bis zum 2-0 und das Spiel da auch wirklich kontrolliert hat. Und der BVB, wo es halt wirklich nicht so aussah, wie Martin auch sagt, kommt zweite Halbzeit und du hast eher das Gefühl, da fällt dann vielleicht noch das Dritte. Also ich glaube, das ist eher der Ansatzpunkt aus Hoffenheimer Sicht und aus Dortmunder Sicht hast du jetzt natürlich die Erzählung 3-2, Moral bewiesen, starkes Comeback, aber du musst dich natürlich auch fragen, wieso du da ja erst so spät aufwachst und dann vor allem irgendwie in der ersten Halbzeit im Mittelfeld so dominiert wirst von Hoffenheim. Und dann reißt dann am Ende halt diese individuelle Klasse raus. Ich glaube, das Tor zum 2:2, das kann kaum ein Bundesliga-Team wirklich gut verteidigen, wenn du dann Guirassy siehst, der einfach den Ball aus der Luft mit der Hacke einmal sich zurechtlegt, perfekter Pass auf Silva, da kriegt wirklich jedes Team in der Bundesliga, außer die Bayern, ich weiß es nicht, kriegst du Probleme, aber ja, du kannst dich halt auch nicht darauf verlassen, dass dich das dann immer wieder rausreißt, also da wird Kovac wahrscheinlich schon auch den Finger in die Wunde legen und über die Zeit bis zum Anschlusstreffer sprechen.
Ja, nach dem Spielinterview wirkte er auch etwas, also ich glaube nicht Gott, also endlos zufrieden. Man hatte ja auch, also in Anführungszeichen, man hat ja unter der Woche noch DFB-Pokal gespielt gegen HEBC und brauchte da ja auch so seine, ich würde mal sagen, 20, 30 Minuten, um so richtig ins Spiel zu kommen. Also ich glaube, du hattest im Gegenzug dieses Spiel gegen den HSV, wo es dann eher so die zweite Hälfte war, die, glaube ich, relativ durchwachsen war. Gleichzeitig muss man eben auch sagen, auch hier ohne Konstantelias gleichzeitig, Ignacio hat ja auch per Rot gefehlt, also vielleicht auch hinten raus, dass du trotzdem dieses Spiel dann holst, trotz der Umstände in Anführungszeichen, ist natürlich auch einfach enorm wichtig zu Beginn der Saison. Und ich glaube, ich habe auch gelesen gestern, in der Anzahl der Spiele, also über dieser 50-Spiele-Marke ist Niko Kovac jetzt der erfolgreichste Dortmund-Trainer. Also man hat ja immer so die, irgendwie bei Kovac wird ja immer mehr gemeckert, glaube ich, als erstes, als positiv zu sagen. Da habe ich immer so das Gefühl, weil man einfach andere Erwartungen, glaube ich, hat. Aber ich fand auch hier wieder, also man muss sich halt da auch erstmal die Chancen erarbeiten, um zu diesen Toren zu kommen, ne? Also ob das dritte jetzt ein Eigentor ist oder nicht, aber in die Situation musst du dich ja trotzdem bringen. Ich hatte schon das Gefühl, das Spiel konnte in beide Richtungen kippen nach dem 2:2. Also es war jetzt nicht so, dass Hoffenheim nach dem 2:2 gar nichts mehr gemacht hat. Das war es nicht. Aber ja, also ihr habt das, glaube ich, auch schon angesprochen, jemand wie Aftulao wurde dann auch einfach gut rausgenommen. Gleichzeitig kann man halt sowohl von einem Kramaric auch von einem Loschek jetzt irgendwie noch nicht erwarten, die beide aus unterschiedlichen Verletzungshistorien kommen. Die brauchen halt auch noch ihre Zeit. Ich würde da auch erstmal genauso wie Descartes, der da noch nicht so eine gute Vorbereitung hat. Gleichzeitig hat man, glaube ich, gesehen, dass also das Spiel mit Lemperle einfach sehr, sehr viel besser ist als ohne Simon.
Ja, genau, das wollte ich auch sagen, wo du jetzt gerade so ein bisschen die offensiven Personalien durchgegangen bist, dass Lemperle wirklich ein starkes Spiel gemacht hat. Ich erinnere mich da an eine Hackenvorlage, glaube ich, auf Dagim, oder hat auch ein, zwei Chancen selber. Also das aus Hoffenheimer Sicht auf jeden Fall, glaube ich, auch was Positives. Ja, und du siehst halt, dass Aslani fehlt, ne, und Logic da halt auch nicht dieser Ersatz ist. Aber ja, dass da viel offensive Qualität vorhanden ist, würde ich schon so sehen. Und Lemperle sicherlich auch ein Lichtblick aus Hoffenheimer Sicht.
Was noch eine interessante Dimension dieses Spiel ist, ist, dass Hoffenheim mit einer Führung in die Pause geht, und erste Halbzeit ist ausgeglichener Ballbesitz eigentlich, und in der zweiten Halbzeit hat Hoffenheim 70% Ballbesitz in Führung liegend, die längste Zeit. Hatten übrigens auch nach dem, weil du sagst, sie haben nicht nach dem 1:2 nicht mehr nichts gemacht oder so, sie hatten danach sogar 6:2 Schüsse für Hoffenheim.
Ja, ja.
Also Dortmund hat dann schon auch teilweise zumindest bewusst darauf verzichtet, überhaupt großartig sich dagegen zu wehren, dass Hoffenheim da die Spielkontrolle bekommt, nachdem sie es in der ersten Halbzeit probiert haben und halt häufig nicht geschafft haben. Haben dann relativ klar gesagt, wir fokussieren uns aufs Verteidigen und hoffen auf Konter, was natürlich, wenn du hinten liegst in Hoffenheim, eine merkwürdige Entscheidung ist auf den ersten Blick, aber die ist aufgegangen, so sind sie dann wieder zurückgekommen und ja, haben dann irgendwie auf die Fehler gewartet und die kam tatsächlich auch.
Ich habe noch zwei Namen für dich, Martin, oder für euch beide, je nachdem. Und zwar würde ich mit Dagim tatsächlich anfangen, den hat Simon, glaube ich, eben schon angesprochen. Ich habe im Forum gelesen, dass dass ein TSG-Fan Darim als ehrenwerten Nachfolger von Touré bezeichnet, weil ihn gleichermaßen frustriert als auch begeistert. Vielleicht Martin bei dir angefangen, dann gerne auch Simon deine Meinung. Wie was ist so dein Eindruck von ihm in den ersten Spielen jetzt unter Ilza?
So bisschen so der typische 20-jährige Tempo-Winger, hoch veranlagt, noch nicht viel Erfahrung auf so einem Niveau, muss da noch ankommen, muss in Entscheidungen besser werden. Das typische Profil.
Simon, hast du da auch Ergänzungen zu?
Ja, genau. Also, dass das immer wieder aufblitzt, sieht man ja auf jeden Fall. Ich habe es gerade nicht richtig im Kopf. Hat er nicht auch in Köln letzte Woche getroffen mit diesem Schuss, der so ins Tor mehr oder weniger kullert, wo Schwäbe nicht mehr drankommt, weil er einfach gut platziert ist? Da siehst du natürlich, was da auch in ihm steckt. In Wolfsburg letzte Saison wurde er so ein bisschen generell runtergezogen von all den Begleitumständen, die halt da waren. Er bringt sich immer wieder in gute Situationen. Du weißt dann halt noch nicht so wirklich, was du vor dem Tor von ihm bekommst. Also da ist halt die Abschlussqualität noch so ein Thema. Aber dass der sich in Hoffenheim gut entwickeln kann, da würde ich schon auch von ausgehen.
Und dann hat ja Mats Rotz für Bernardo gespielt. Fand ich, eigentlich hat für mich ein über weite Strecken gutes Spiel gemacht. Ich finde, er war sehr viel auch vorne zu sehen. Gerade auch nach Standards, glaube ich, immer wieder. Also hat auch diesen direkten Freistoß noch in der 86. Vielleicht auch, da Simon bei dir beginnt, dieses Mal für dich auch eine gute Alternative zu Bernardo da auf links?
Definitiv, also für die Breite im Kader auf jeden Fall. Ich muss gestehen, dass ich da jetzt nicht so sehr auf ihn geachtet habe. Ich weiß nicht, ob Martin, der das Spiel gesehen hat, da vielleicht noch was Fundierteres zu sagen kann, bevor ich mich hier in irgendwelchen Phrasen verliere, würde ich vielleicht eher abgeben.
Bester Spieler nach Abdullah und Lampard in der ersten Halbzeit, fand ich, extrem gute Partie gespielt. Sehr, sehr mutig. Pressing-Situation aufgelöst, gute Anschlussaktion gefunden. Top. Also würde mich wundern, wenn der allzu schnell seinen Startelf-Platz verliert, ehrlich gesagt.
Ja, das fand ich nämlich auch. Bernardo war ja eigentlich in der letzten Saison diese perfekte Ergänzung für Hoffenheim. Dass man da jetzt eben noch diesen neuen Spieler drin hat, das fand ich schon durchaus bemerkenswert und spricht dann in dem Sinne ja schon auch, wie ihr schon gesagt habt, für die Kaderbreite. Denn so ganz unwichtig war es, glaube ich, nicht, dass man sich halt jetzt diese Problemstellen in Anführungszeichen rausgearbeitet hat, weil man spielt ja europäisch. Ne? Also man hat jetzt das Heimspiel gegen Stuttgart, dann auswärts in der Europa League bei Kreta, dann auswärts bei Paderborn und man will ja wahrscheinlich möglichst lange in europäisch dabei sein. Und da wissen wir dann auch, das wird dann vielleicht gerade auch in der Doppel- bzw. in Anführungszeichen Dreifachbelastung mit dem Pokal auch schneller mal bestraft, wenn du da eben nicht diese zweite Riege hast, die dir das irgendwie ergänzen kann. Ich würde sonst sagen, habt ihr da noch was zu dieser Partie? Sonst würde ich euch noch die nächsten Gegner von Dortmund nennen. Nein, es wird der Kopf geschüttelt. Gut. Dortmund reist jetzt zur Champions League, beziehungsweise hat zu Hause ein Heimspiel gegen Villarreal, dann ein Heimspiel gegen Paderborn in der Liga und auswärts beim VfB Stuttgart. Tabellarisch auch hier Hoffenheim bisher ohne Punkte, also wirklich 2-2-3 Niederlagen, ist natürlich sehr bitter. Gleichzeitig Dortmund eben mit 6 Punkten steht auf Platz 3, 2 Siege aus diesen 2 Spielen und eben zusätzlich noch der Pokalsieg unter der Woche, nachdem es eben auch deutliche Rotationen gab. Jetzt kommen wir zu unserem dritten Spiel in dieser Anfangsriege, mit wo eine Mannschaft das Spiel gedreht hat. Am Ende, und das sind keine guten Nachrichten für Borussia Mönchengladbach, die geben nämlich eine 3-1-Führung gegen Elversberg noch her. Dabei beginnt die Borussia gut, kann in der 12. Minute durch Bohlen nach einer abgefälschten Flanke von Ngefak in Führung gehen. Elversberg versucht sich direkt am Ausgleich, erst erzielt aber Moya das vermeintliche 2-0 in der 15. Minute, ist aber abseits. Eine Viertelstunde später gelingt der SVE dann durch Mock, war der Ausgleich, nachdem er sich gegen Itakura, Dix und Nikolas durchsetzt. War eigentlich so ein Befreiungsschlag nach einem Gladbacher Angriff, aus der dieses Tor entsteht. In der 45. Minute kann dann Bolin seinen zweiten Treffer erzielen, der allerdings einige Diskussionen nach sich zieht. Kleindienst spielt auf der Seitenlinie den Ball eigentlich ins Aus, führt dann aber den Einwurf schnell aus, den Honorar auf Bolin weitergibt. Vincent Wagner sieht in der Folge gelb-rot. Nach gutem Beginn der Elversberger trifft Joe Skelly zum 3:1. 10 Minuten später kann Kartenmacher zum Anschlusstreffer vollenden. Viel Platz für Petkoff auf links, dessen Schuss wehrt Nikolas noch ab. Kartenmacher schneller dann als die Gladbacher Abwehr. Und Keigl erzielt dann in der 80. Minute auch beim direkten Freistoß, das zweite direkte Freistoßtor an diesem Wochenende, den Ausgleich. Da habe ich auch Diskussionen gelesen, ob es überhaupt ein Freistoß war. Doch am Ende gelingt Elversberg auch noch der Siegtreffer. Nach einem Angriff von Gladbach schaltet Elversberg schnell um. Diagonalball geht raus auf den eingewechselten Noel Futkoy. Gladbach eigentlich in Überzahl, aber Kartenmacher steht da komplett frei und kann dann noch durch die Beine von Lischinski in der Nachspielzeit zum eben 4:3 Endstand treffen. Simon, das war ein, wie ich fand, sehr unterhaltsames Spiel für den neutralen Zuschauer, die neutrale Zuschauerin. Vielleicht fangen wir bei Gladbach an. Eugen Polanski hat nach dem Spiel gesagt, er würde eigentlich gerne über positive Dinge reden, die es in dieser Partie gab, aber der Endstand sorgt dafür, dass man dann mehr über die negativen sprechen muss. Was waren denn für dich diese positiven Punkte, die es dann ja doch gab im Gladbacher Spiel?
Ja, vor allen Dingen die erste Hälfte, wo du ja durch Bolin in Führung gehst, der generell jetzt in der Anfangsphase der Saison einen guten Eindruck macht, sich gefunden zu haben scheint, nachdem er, glaube ich, im Winter ja gekommen ist zu Gladbach. Und du halt, ja, Moya macht das Tor, ist das Abseits. Du hast das Gefühl, Gladbach ist da schon drin, wobei ich auch sagen würde, dass es da trotzdem auch irgendwie eine offene Hälfte ist. Du hast, glaube ich, diesen Ballverlust, wo Onyeka dann an Pfosten schießt. Elversberg kommt zum Ausgleich. Also natürlich kannst du aus Gladbacher Sicht über positive Dinge reden, dass du offensiv da durchaus Output hattest und auch deine Tore erzielt hast. Zwei waren es ja, glaube ich, vor der Pause. Aber zur Wahrheit gehört für mich irgendwie auch, dass da Elversberg auch nicht chancenlos war und auch da schon Möglichkeiten hatte. Was dann halt noch viel schwerwiegender ist, was dann halt nach dem 2:3 Anschlusstreffer passiert. Also Gladbach führt 3:1. Du hast das Gefühl, das Spiel ist eigentlich jetzt mehr oder weniger durch.
Und das Gefühl hatten die wahrscheinlich auch.
Ja, dann Bühne frei für Tim Kleindienst nach dem Spiel, der wirklich an jedem Mikrofon ja dermaßen seinen Frust darüber ausgelassen hat, wie Gladbach dann auftritt, nachdem sie das 2:3 bekommen und irgendwie komplett den Kopf und die Nerven verliert. Und da sieht man dann schon, dass das irgendwie ein fragiles Gebilde ist. Ich glaube, er hat auch gesagt, wir müssen vielleicht, oder die jungen Spieler müssen vielleicht ein bisschen weniger TikToks schauen, um über 90 Minuten die Konzentration aufrechtzuerhalten. Weiß ich auch nicht, ob das von der Kommunikation der richtige Weg ist, um deine jungen Spieler, um denen mehr Sicherheit zu geben. Aber da hat man halt gemerkt, dass da der es angefangen hat, im Kopf zu rattern, geben wir das jetzt hier noch aus der Hand, passiert uns das wirklich? Und Elversberger, die einfach Bock haben, die sich denken, schauen wir mal, was hier noch geht, die das Ding dann am Ende hinten raus noch ziehen. Also aus Gladbacher Sicht, ja.
Ich fand das am allerkrassesten, dass Elversberg das 3:3, was ja ein Wahnsinn ist in dieser Gesamtkonstellation, kaum feiert und sofort weiter nach vorne spielt. Das gibt so viele Mannschaften, also fast alle Aufsteiger in dieser Situation gehen sofort nach hinten und sagen, jetzt müssen wir irgendwie dieses 3:3 über die Runden bringen. Haben die ja keine Sekunde drüber nachgedacht. Das war so ein Selbstverständnis für die, dass die da auf Sieg spielen, fand ich total beeindruckend und hat ins Gesamtbild gepasst, dass ich schon in der ersten Halbzeit, auch wenn sie wenig Ertrag rausgeholt haben und Gladbach viel mehr Chancen hatte am Ende des Tages, dass sie einfach so einfach unglaublich befreit wirken. Also die fliegen über den Platz. Das ist wirklich der Wahnsinn. Man hat, ich glaube, man sieht in deren Spiel, dass die einfach eine unglaubliche Trainingsqualität haben und sich einfach wirklich mit 120% auf die Saison vorbereitet haben. Alle topfit sind, alle super Bock haben, überhaupt keine Angst, nichts zu verlieren. Also hat mir super viel Spaß gemacht, die zu sehen an dem Spiel. Selbst, also hätte es auch, wenn am Ende Gladbach das 4-3 machte, hätte es mir kein Deut weniger Spaß gemacht.
Ja, vielleicht einmal noch, dass wir einmal kurz noch bei Gladbach bleiben, weil wir sehr schnell in das Negative wieder abgerutscht sind. Für mich ein Spieler, der für mich fast vielleicht ein bisschen doch stellvertretend für dieses Spiel steht, ist, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, tut mir wirklich leid, Gufak, ich weiß es leider überhaupt nicht, es tut mir leid.
Gefak, glaube ich, Gefak, aber nagel ja, mich nicht drauf fest.
Da gibt mehr Sinn. Ich hör mir sowas auch immer dreimal an, um es dann leider wieder zu vergessen. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Der, ich finde, offensiv super spannende Phasen hatte und wirklich so für mich so ein bisschen der im Offensivspiel so ein Positivcharakter neben Bolin war. Und gleichzeitig aber defensiv leider absoluter Aussetzer zum Teil hatte, ein katastrophales Stellungsspiel. Und ich glaube, das ist halt dieses, warum man bei Gladbach eben sehr schnell von dem Positiven wieder aufs Negative kommt. Weil eigentlich, du hattest das Gefühl nach diesem 1-0, es entsteht halt im Gegenzug zu dieser negativen Automation, die beim Spiel gegen Leipzig eingetreten ist, mal dieses Positive ein, dieses Selbstbewusstsein. Klar, dass du Elversberg dann nicht 90 Minuten in die eigene Hälfte drücken kannst, gerade nach deren Sieg gegen Leverkusen, alles gut. Aber das ist halt, ich habe halt das Gefühl, die haben überhaupt gar kein Selbstbewusstsein. Also dieses, Martin, was du eben angesprochen hast, dieser Umkehrschluss von Elversberg nach dem 3-3, du hast es ja nie bei Gladbach gesehen. Und ich finde das dann halt einfach, ich weiß dann, also auch ne, Itakura, der eigentlich auch zur Stabilisierung dieser Innenverteidigung kommt, wirklich mit diesem kapitalen Fehler, ehrlich gesagt, also der überhaupt nicht gut ist gegen Mokwa. Und Mokwa hat das letzte Woche schon gegen Leverkusen gezeigt, dass der sich richtig gut durchsetzen kann, egal wer sein Gegenspieler ist. Und ich hatte das Gefühl, man hat sich, also so gute Phasen es eben auch gab, hattest du für mich dann trotzdem nie so richtig das Gefühl, Gladbach kann das über 90 Minuten halten. Und das ist halt einfach keine gute Nachricht. So. Und ich glaube, dann ist auch egal, über welchen Gegner wir da am Ende sprechen. Ist natürlich nicht egal, wir reden gleich noch mehr über Elversberg. Aber ne, du hast so positiv Beispiele wie Skelly, ne, der also wurde auch unwahrscheinlichste Torschütze irgendwie, der irgendwie schon gefühlt dreimal auf dem Abstellgleis, glaube ich, stand. Das ist dann boah, schon wirklich ordentlich böse auch hinten raus, dass du da trotz dieser Positivnoten mit dem 3-1 einfach nicht die richtigen, also das nicht über die Zeit bekommst.
Ja, ich hatte auch das, also dieses Itakura-Ding, dass er da einfach aus dem wirklich blödsinnigen Winkel einfach irgendwie versucht, das wegzugrätschen, wo er eh schon letzter Mann ist und weiß, wenn die Grätsche nicht klappt, dann ist es gegebenenfalls eine rote Karte, so früh im Spiel, oder der ist halt komplett weg, wo du eigentlich gegen den Gegner wie Elversberg wissen müsstest, ich kann ihn wahrscheinlich schon ablaufen, ich bin einen halben Meter hinter ihm, er ist mit dem Ball. Normalerweise als Innenverteidiger solltest du dir schon zutrauen, da dann noch irgendwie ranzukommen. Dix war es, glaube ich, der sogar fast noch reingekommen ist, der ihm, glaube ich, 20 Meter abgenommen hat danach. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er so, dass Mokwa so unfassbar schnell ist oder so. Und dann da so runterzugehen, das war schon sehr nervös und insgesamt wirkten sie recht nervös, wirkten auch mit dem 3-1 eher erleichtert als glücklich so, und man merkt schon, dass in dieser Mannschaft ein hoher Druck einfach drinne ist. So, das ist, glaube ich, echt schwer für Mannschaften, wenn man aus einer Phase von Enttäuschungen kommt und man das Gefühl hat, niemand traut uns so wahnsinnig viel zu, und aber eigentlich müssen wir, also jeder erwartet das von uns, keiner traut uns zu und wir müssen gewinnen, aber es ist auch schwer und die Mannschaft funktioniert nicht sauber und so. Das war schon, ja, hat man schon sehr stark das Gefühl gehabt, dass das ein Ja, im Endeffekt wahrscheinlich ein sehr großer Sieg auch der von unterschiedlichen psychologischen Herangehensweisen gewesen ist. Man hat doch beim Siegtor dann, ist es glaube ich Dix, der dann zum Doppeln dazukommt auf der Seite, dann kommt der Pass auf Krattenmacher und dann bewegt er sich überhaupt nicht mehr, sondern steht dann da im Strafraum einfach. So.
Ja, die Zuordnungen haben da irgendwie überhaupt nicht gepasst zum Teil. Also das fand ich auch bemerkenswert. Martin, mich würde mal ein bisschen interessieren, Simon hat das eben schon angesprochen, die Aussagen von Kleindienst nach dem Spiel. Vielleicht so auch so von dir aus gesehen mal aus der Trainerperspektive. Hilft sowas, wenn der Kapitän, der natürlich nichts dafür konnte, dass er monatelang selber ausgefallen ist wegen einer Verletzung, dann ja bis auf diesen Einwurf, glaube ich, auch über weite Strecken selber relativ blass in der Partie bleibt, so eine Ansage nach dem Spiel macht? Hilft das?
Glaube ich, sehr Typfrage, ob das hilft, so wie die Connection generell von denen innerhalb der Mannschaft ist. Es ist ein bisschen ein Hinweis darauf, dass er kein zu mehreren Spielern oder generell zur Mannschaft, die vielleicht nicht so einen guten Draht hat, eher unzufrieden ist mit denen, was natürlich keine gute Gesamtsituation ist. Wenn man das so interpretieren könnte, dass er einen sehr guten Draht hat, ein sehr guter Kapitän ist, der sehr angesehen ist und wie gesagt, zu allen eine gute Verbindung hat, dann kann das ein guter Arschtritt sein. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig in solchen Situationen, also es wäre bedenklicher, wenn er nicht frustriert wäre. Also dass du nach so einem Spiel musst du extrem frustriert sein. Und dann ist es auch logisch, dass man sich so äußert. Deswegen würde ich es nicht per se kritisch sehen, aber es könnte ein bisschen Hinweis darauf sein, dass das da das Mannschaftsgefüge nicht so hundertprozentig sich noch nicht so hundertprozentig gefunden hat. Sind ja auch viele so neu drin und so. Ich fand es ein bisschen, was man ein bisschen kritisch sehen kann, ist vielleicht, dass er explizit die jüngeren Spieler anspricht. Aber so deine Aufgabe als Kapitän ist, den Jüngeren auch zu helfen. So ein Gurfak zum Beispiel, der ne, macht sein erstes Bundesligaspiel, noch gar keine Erfahrung, der hatte, ich weiß nicht, ob er ihn sogar im Kopf hatte, weil der hatte bis zur 60. Minute hatte der 95% Passquote, danach 70. Also der hat wirklich eine schwache Endphase dann gespielt, aber es ist auch logisch, also der ist wahrscheinlich dann noch platt gewesen einfach so. Und ich habe lustigerweise gegen ihn letzte Saison mit der Preußen U19 gespielt, da ist er zur Halbzeit raus. Gute Partie gemacht, aber hätte ich jetzt auch nicht so schnell in der Bundesliga erwartet. Deswegen auch, ne, dass der das so hinkriegt bis zu dem Zeitpunkt, ist eigentlich auch sehr, würde ich ihm erstmal positiv anrechnen und ihm nicht dann noch einen reindrücken. So.
Ja, Simon, gerne.
Ja, ich finde, da geht dann auch die Frage mit einher, wie sieht dann die Aufstellung beim nächsten Spiel aus? Ne? Also steht der dann nochmal im Mittelfeld in der Startaufstellung oder bleibt er dann erstmal draußen, weil es jetzt ja mit Kleindienst dann so ein bisschen der Blick auch öffentlich drauf gelenkt wurde. Polanski steht irgendwie schon enorm unter Liefer- und Ergebnisdruck. Das ist natürlich dann auch für die Entwicklung von so einem jungen Spieler, könnte das jetzt auch so einen kleinen Knick geben, wenn man sagt, okay, wir haben es probiert mit ihm, das lassen wir jetzt erstmal lieber, weil wir müssen irgendwie schauen, dass wir nicht den Saisonstart komplett an die Wand fahren. Von daher bin ich da mal wirklich gespannt, wie die nächste Startausstellung von Gladbach aussieht.
Ja, sehr guter Punkt. Und ich meine, sie mussten ja, ich hatte eben Scully angesprochen, der ja für den verletzten Hashioka, also beziehungsweise angeschlagenen Hashioka gespielt hat. Gleichzeitig, also ne, auch da diese Erwartungshaltung, Fakt, der für Stöger spielt, dass auch eben so einer dieser Spieler ist, der ja so ein bisschen so seinen Erwartungen hinterherläuft. Und dann ist es vielleicht auch, wie ihr schon gesagt habt, auch nicht fair, dass dann diese jungen Spieler das alles infizieren sollen. Du hast natürlich auch jemanden wie Liedberg, der auch erstmal ankommen muss. Ne? Also auch da ist die Liste einfach lang. Aber es ist halt einfach, also schwierig, wenn, ich glaube, nach dem ersten Heimspiel du schon wirklich Stress mit den Fans hast, weil sie halt sagen, nee, wir können das halt nicht jede Saison immer als Individualleistung bezeichnen, sondern wir wollen, also wir gucken uns das irgendwie seit 4 Jahren an. Seit 4 Jahren ist es irgendwie immer das Gleiche am Ende. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen das Problem. Und dann wird natürlich auch die Zeit, die du Neuzugängen, jungen Spielern geben kannst, die wird halt immer geringer. Und ich glaube, das ist so dieser toxische Mix einfach bei Gladbach. Aber lass uns jetzt, wir haben jetzt sehr viel über Gladbach geredet, wir müssen auch über Elversberg sprechen. Ich finde wirklich weiterhin einfach, Martin hat es eben schon angesprochen, es ist unfassbar, mit was für einer Selbstverständlichkeit, die auch schon in ihr zweites Bundesligaspiel gehen, ist natürlich einfacher mit einem Sieg im Rücken, ist klar. Wir hatten letzte Saison diesen anderen Fall, sie führen 3-0, Leverkusen kommt nochmal auf 2 Tore dran, also sie waren ja letzte Woche eigentlich in der entgegengesetzten Position, diese Woche liegen sie zurück mit 1-3 und kommen dann selber nochmal hin. Und dann eben noch mit ihrem Trainer auf der Tribüne, können wir gleich noch drüber sprechen. Aber Simon, das ist halt einfach wirklich, also ich glaube, viele konnten Elversberg einfach nicht einschätzen und haben sie halt irgendwie so ein bisschen unter ferner Liefen gesehen. Aber man muss schon sagen, das hat ja auch alles einen taktischen Plan, der dahinter sitzt und der funktioniert einfach sehr, sehr gut unter Wagner.
Ja, ich glaube, es macht, also ich könnte mir vorstellen, es macht schon richtig Bock, unter diesem Trainer einfach Fußball zu spielen. Weil der einfach für diese mutige Herangehensweise steht und auch sagt, Jungs, ihr könnt Fehler machen oder wenn wir das Ding jetzt hier nicht ziehen und Gladbach vielleicht noch das Tor macht, dann haben wir es versucht, aber wir gehen selber halt noch aufs Vierte. Und ich glaube, er war jetzt dann noch im Sportstudio zu Gast und hat da auch gesagt, er ermutigt seine Jungs halt auch in engen Situationen immer wieder nach vorne zu spielen und nicht die einfache Lösung zu suchen. Und da kommt dann am Ende halt dabei raus, dass du einfach eine Mannschaft siehst, die unfassbar Spaß macht, denen beim Fußballspielen zuzuschauen. Und ja, die sich von Rückschlägen nicht unterkriegen lassen, die weiterhin an ihre Stärke glauben. Dann kommt halt auch irgendwie mit einem Krattenmacher, den haben sie jetzt im Sommer verpflichtet von den Bayern, war, glaube ich, bei der Hertha in der vergangenen Saison. Ja. Kommst du der Nächste, wo du denkst, ach, den haben sie ja jetzt auch noch, der dann mal eben zwei Dinge erzielt. Also ja, das macht schon einfach wirklich Spaß, den beim Fußballspielen zuzuschauen.
Ja, und gleichzeitig ist es mir auch einfach, also eine Qualität, die auch einfach aussendet. Also ich fand, sie waren unglaublich gedankenschnell auch immer wieder also beispielsweise beim 2-3, also sehr schnell auch immer wieder an den zweiten Bällen mit dran. Und man muss ja auch, glaube ich, sagen, also klar, du hattest letzte Woche, war halt Kempel, der vor allem in der ersten Halbzeit wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Der war in dieser Partie für mich eher blass, dann kommt aber im Krattenmacher. Und dass man halt schon zu Beginn der Saison einen auch gute Qualität irgendwie einwechseln kann, ist ja was, das haben halt nicht alle Aufsteiger in der Form. Und das zeigt ja auch noch mal diese Idee, die hinter Elversberg steckt, vom Scouting bis hin zur Idee, zur Fußballphilosophie. Und ich glaube, das kann Vincent Wagner einfach sehr, sehr gut. Gleichzeitig fand ich sehr schön, Mike Franz an der Linie zu sehen, weil eben Vincent Wagner die gelb-rote Karte gesehen hat. Vielleicht da einmal zum Hintergrund. Also ich habe es eben schon mal gesagt, Kleindienst ist da eben auf der Außenlinie, spielt selber. Für mich relativ klar erkennbar den Ball ins Aus. Ich weiß dann nicht, warum der, also für mich steht da als allererstes natürlich erstmal der Schiedsrichter im Gespann im Fokus, weil was die Spieler machen, ist das eine, was die Schiedsrichter machen, das andere. Ich fand es sehr unglücklich, ehrlich gesagt, dass man, dass du da eben als Schiedsrichtergespann das nicht nochmal zurückpfeifst, kannst du ja machen, bevor überhaupt das Tor fällt. Und dann, ja, weiß ich nicht, Wagner regt sich schon sehr viel auf, dann gibt es eben die Regel, die konsequenter durchgesetzt werden soll, dass sobald halt die Halbzeit oder das Spiel zu Ende ist, dass eben eine Halbzeit zu Ende ist, es den Abpfiff gibt, dass die Trainer eben nicht auf den Platz rennen sollen, deshalb sieht Wagner eben gelb-rot, ist dann, also, dass das die Regel ist, ist das eine, dass Wagner nach diesem 2-1 Redebedarf hat, finde ich nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Also außer Wagner hat ihn jetzt total beleidigt. Ich weiß nicht, ob das dann dieses gewisse Fingerspitzengefühl ist. Gleichzeitig sagt, Regeln ist Regeln. Also ich weiß nicht, was ihr da für Meinungen zu habt. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, all in all zu bewerten, ehrlich gesagt.
Ja, also sorry. ja, eine Szene, wo man, glaube ich, verschiedene Perspektiven haben kann. Also ich glaube, man Kleindienst, der ist so drin im Spiel, dass man ihm da nicht übel nehmen kann, dass er den Einwurf macht, wobei ich wahrscheinlich schätzen würde, dass er schon relativ genau weiß, dass er da als letztes am Ball war. Aber gut, der ist halt im Wettbewerb drin, sieht da einen möglichen Vorteil für sein Team und macht dann halt diesen Einwurf. Dass das dann nicht irgendwie, ich bin auch kein Freund vom VAR, aber wenn wir ihn haben, dass es dann halt irgendwie bitter das halbe Stadion sieht und da fällt ein Tor und es ist halt irgendwie ein klarer Fehler vorausgegangen und das kann dann nicht überprüft werden, ist dann wieder so ein kleiner so Treppenwitz. Also ja, und Wagner, der dann, ja, er hat, glaube ich, gesagt, die erste nimmt er in Kauf, weil da geht er ja auch aufs Feld und das ist halt dann nun mal regeltechnisch eine Gelbe. Es war irgendwie sein stiller Protest und ich glaube nicht mal, dass er den Schiedsrichter jetzt irgendwie krass angefahren hat. Er wollte da seine Sicht der Dinge wissen, aber ja, ist die Frage, braucht man da jetzt Fingerspitzengefühl als Schiedsrichter oder ich kann es auch verstehen, wenn der Trainer dich schon einmal nervt, quasi, weil er aufs Feld geht und dann kommt er, du hast gerade zur Pause gepfiffen und der läuft wieder direkt auf dich zu. Wenn Wagner das im Kabinentrakt anspricht, dann sieht er wahrscheinlich nicht die zweite Gelbe. Ja, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Martin, aber das ist für mich so eine Szene, wo es jetzt nicht klar schwarz oder weiß gibt, wo man schon auch für beide Perspektiven Verständnis haben kann.
Ja, rein subjektiv finde ich es schwachsinnig und die sollen mal chillen.
Sehr schön, sehr kurz und knapp. Ja, ich glaube, es ist halt, wie gesagt, manche Spieler sind ja auch durchaus erfahrener Schiedsrichter. Vielleicht kann man es anders handeln. Ich weiß es nicht. Ich fand es in der ganzen Situation einfach sehr ungünstig. Für Elversberg, muss man dann sagen, hat es auch ohne Wagner auf dem Feld dann geklappt. Da fand ich sehr schön, was er, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Gestik, die er beim 3-3 macht, ich weiß nicht, was das anzeigen sollte, dieses Kreuz oder so, das fand ich, also er wirkte gar nicht richtig happy.
Hat er erklärt, er wollte, dass nicht gewechselt wird.
Ah, okay, auch ein bisschen umgehen der Regelung, warum er auf der Tribüne sitzt und eigentlich ja keinen Einfluss mehr nehmen darf, aber
muss jetzt gut, für den Rest der Saison gesperrt werden, finde ich.
Nein, natürlich nicht. es ist ein bisschen, glaube ich, war etwas irritiert, aber danke, das habe ich nicht mehr gesehen, was das sein sollte. Aber ich glaube, wir können wirklich sagen, Elversberg mit, ich glaube, 7 Toren und 5 Toren, also 12 Toren, also 12 Torbeteiligungen in 2 Spielen. Bockt, könnte man sagen. Kann natürlich, also wird sich, glaube ich, auch da der klassische Fall Regression zur Mitte. Vielleicht wollen sie auch irgendwann mal weniger Gegentore haben. Aber wie gesagt, also ich weiß es, ich habe es in der Saisonvorschau gesagt, ich habe es letzte Woche gesagt, aber einfach diese Selbstverständlichkeit, mit denen die offensiv rangehen, das ist einfach wirklich bemerkenswert. Und da werden noch einige Gegner wirklich Probleme mit haben. Vielleicht jetzt nicht der nächste. Mal schauen, wie es gegen den FC Bayern zu Hause läuft. Aber ist ja definitiv ein Highlight-Spiel. Und dann auswärts bei Schalke 04. Also da gibt es eben dieses Aussteigerduell. Und dann ist eben Länderspielpause. Gladbach jetzt auswärts bei Freiburg, zu Hause bei Mainz 05.
Ich will, weiß ich nicht. Ich will noch mal kurz ein bisschen preachen, weil ich seit, glaube ich, 10 Jahren preache, dass Prediger heißt es auf Deutsch, dass dieses Klischee, was es im Endeffekt ist, dass du als Abstiegskandidat, als Aufsteiger, musst du defensiv spielen. Da geht's erstmal hinten sicher zu stehen. Da geht's irgendwie zu überleben und auf Unentschieden spielen und dann mit Glück mal Spiel zu gewinnen. Blablabla. Das ist, es gibt so viele Beispiele und die werden dann immer wieder vergessen, weil solche Vereine, die das nicht machen, landen so häufig dann auf Platz 12, 10, 8, haben gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun und Leute haben gar nicht begriffen, dass die im Abstiegskampf waren. So, und wenn als bei Elversberg so weitergeht, dann sind die mit wahrscheinlich zweitniedrigstes Budget der Liga, werden die irgendwie Siebter am Ende und danach sagen Leute wieder, ja, im Abstiegskampf musst du erstmal hinten drin stehen und wenn irgendwie eine Mannschaft, die gut spielt, irgendwie aufsteigt, sagen die, ja, die müssen jetzt erstmal ihre Spielweise müssen die jetzt erstmal anpassen. So, dadurch, dass du, wenn du halt nach vorne was machen kannst, dann kannst du auch Spiele gewinnen. Auch wenn du 2 kassierst, auch wenn du 3 kassierst, kann halt passieren und das sieht man da jetzt wieder. Und am Ende musste Spiele gewinnen und nicht möglichst lange das 0-0 halten, wenn du als Elversberg gegen Gladbach spielst oder so. Weil die Null halten wirst du wahrscheinlich sowieso nicht, wenn du unterlegen bist. Also musst du irgendwie eine Möglichkeit finden, gegenzuhalten.
Finde ich ein sehr schönes Plädoyer für Elversberg oder generell für diesen Spaß am Fußball.
Die Regel das gilt nicht auf Schalke.
Ist ja gleichzeitig auch, sprechen wir gleich drüber, verspreche ich, ist ja gleichzeitig eben das, was ich eben ein bisschen meinte, dass du halt einen Aufsteiger hast, der dir schon alle möglichen, also wirklich ein ganz krudes Torverhältnis raushaut und auf der anderen Seite halt eben nicht. Ist natürlich auch immer, es muss natürlich am Ende des Tages trotzdem jeweils zu den Spielideen der Trainer und der Teams passen. Und dazu muss man ja trotzdem sagen, sowohl das als Paderborn, sprechen gleich über Schalke, als auch Elversberg machen. Es passt ja so ein bisschen zu dem, was sie schon in der zweiten Liga gezeigt haben. Ne? Von daher ist es ja per se keine richtige Anpassung bis jetzt. Natürlich bist du im Falle von Paderborn und Schalke mehr dazu gezwungen, irgendwann Offensivanpassungen zu machen, damit du die Tore schießt, weil defensiv kannst du dir ja trotzdem immer eins fangen, weil die Qualität in der Bundesliga halt einfach eine andere ist. Da ist natürlich die Umstellung was anderes, aber ja, also generell, ich weiß, ich habe die SVE auf Platz 16 gesetzt. Ja, vielleicht lag ich da sehr falsch mit. Ich möchte das gerne nochmal korrigieren. Also sehr early call für das, aber ja.
Mal schauen. Das sind auch nur zwei Spiele, ne? Also ich denke schon, dass bei den Qualitätsunterschieden sollten die schon auch noch das ein oder andere Spiel verlieren im Laufe der Saison.
Ja, aber gleichzeitig hast du zum Beispiel, wenn wir auf die Absteiger der letzten Saisons gucken, die halt vor allem, also ne, so Kandidaten wie St. Pauli, auch Fürth, Arminia und so, die alle irgendwann halt einfach defensiv gut gestanden haben, aber vorne einfach keine Tore geschossen haben, siehst du ja auch, dass es da eben diese andere Richtung gibt und es schon gut sein kann, früh in der Saison zu checken, ich kann eben die Defensivreihen überlaufen.
Für Pauli hat es auch einmal gut geklappt, da hatten sie aber, glaube ich, auch die zweitbeste Defensive der Liga. Ja, so, ja. Krieg erstmal als Aufsteiger die zweitbeste Defensive der Liga hin.
Ja, das hatte Arminia das eine Jahr auch, lieben Dank nochmal an Stefan Ortega an der Stelle, aber es hilft dir halt meistens immer nur so ein bis zwei Saisons maximal, wenn das offensiv dann nicht läuft. Aber ich glaube, darüber haben wir jetzt auch genug gesprochen. Wie gesagt, bei Gladbach sieht's halt wirklich schon duster aus, einfach mit dem ganzen Umfeld etc. Das ist keine gute Nachricht. Man steht jetzt eben nach zwei Spieltagen bisher ohne Punkte da, um eben auch schon 7 Gegentore. Das haben 3 andere Vereine mit dem HSV, mit Union Berlin und Frankfurt eben noch. Gleichzeitig Elversberg auf einem Platz 4 nach diesen 2 Siegen in den ersten 2 Spielen. Ja, es ist eine schöne, wie man so schön sagt, Momentaufnahme. Da ist es das Wort wieder. Bevor wir jetzt zu dem groß versprochenen Spiel zwischen Schalke und Bayern kommen, habe ich hier eine kleine Feedback-Schleife etc. für euch. Meine beiden Gäste dürfen sich kurz ausruhen. Und zwar wisst ihr es, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich durch eure freiwillige Unterstützung. Das haben unter anderem gemacht Björn Linnemann, Christoph Jasper, Florian Schlosser, Nico und Ajax Dauerstram Mühlhausen. Fantastischer Name. Sie sind nämlich Rasenfunk-SupporterInnen. Wie ihr das werden könnt, erfahrt ihr auf unserer Webseite. Könnt ihr auf den Unterstützen-Button gucken. Da erfahrt ihr auch, wie wird das Geld hier aufgeschlüsselt. Zum Beispiel, dass ich als Moderatorin hier auch Geld bekomme, dass unsere Gäste Geld bekommen und Max dann auch eben mal ein bisschen Urlaub machen darf. Ja, und deshalb danke dafür. Dann vielen Dank auch für euer Feedback zur letzten Folge. Und da möchte ich direkt einmal rein starten bezüglich Kims Äußerung zu Musiala bzw. Musiala-Absenzen. Ich verstehe, dass das Leute getroffen hat und sowieso Wahrnehmungen kann man da nicht absprechen. Das tut mir in dem Sinne leid. Man kann, glaube ich, noch mal einfach sagen, Kim wollte da Musiala wirklich nichts Böses. Das sei so viel gesagt. Vielleicht dann trotzdem generell zu dem Feedback-Thread der Hinweis, dass konstruktive Kritik immer gerne erwünscht ist. Es bringt aber nichts, wenn sich irgendwie alle in ihren Argumentationen verlaufen. Das ist immer etwas anstrengend, wenn es immer nur die eine Meinung gibt, die richtig sein kann. Ich glaube, wir können da alle ganz gut Dualitäten aushalten. Und das würde ich mir wünschen. Ich verstehe ja auch, dass Bayern-Fans das nervt, wie wir vielleicht oder wie ich am Anfang mit Bayern gesprochen habe. Das tut mir leid, aber vielleicht können wir da auch alle mit einer Prise Selbstironie drangehen. Sonst vielen Dank auch für das restliche konstruktive Feedback, sowohl bei YouTube als auch im Forum. Und Grüße gehen auch raus an den Rasenfunk-Discord. Sonst habe ich zwei Ankündigungen zu machen. Es sollte jetzt die Ligatour zur zweiten Liga mit Marc und den Gästen Lisa Höfer und Matthias Kneifel erschienen sein. Da geht es so ein bisschen um die guten Reihenstarter und schlechten Reihenstarter. Dass Hertha BSC bei dem Guten gelandet ist, freut vor allem Marc. Liebe Grüße. Genau, und sonst erscheint heute Abend oder in der Nacht von heute auf morgen natürlich noch die Spieltagsbesprechung zur Bundesliga der Frauen. Die ist dann wieder mit Max. Dann kündige ich schon mal an, ihr werdet es alle mitbekommen haben, gestern waren Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Ich möchte da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, ich hatte sehr schlechte Laune dazu gestern. Was für Folgen das eben auch im Sport haben kann, dafür gibt es einen sehr lesenswerten Artikel vom Tagesspiegel über mögliche Patriotismusbekenntnisse für Sportvereine in Sachsen-Anhalt, habe ich euch in den Shownotes verlinkt, da lest doch gerne einmal rein. So, jetzt kommen wir aber zu dem DBGO-Topspiel vom Samstagabend. Das bleibt nämlich ohne Sieger. Schalke steht in einem, ich glaube, 5-4-1 gefühlt, manchmal auch, weiß ich nicht, 6-4 oder so.
Die Meinungen gehen auseinander, ob es da einen Sieger gab oder nicht, muss man sagen. Ja. Ist mein Bericht aus der Straßenbahn aus Gelsenkirchen.
Wie es so schön sagt, egal wer gewinnt, Schalke immer oder so. Mit der schönen Corinne, ja. Also Schalke steht kompakt, verteidigt gut. Bayern fehlt ja am Ende vielleicht das letzte Quäntchen Glück und Qualität in den Abschlüssen. Gleichzeitig kann sich Karius mit 5 Paraden auszeichnen. Am Ende steht ein XG-Wert von 0,21 zu 1,94, aber eben vergleichsweise zur letzten Saison schon früh. Das erste Unentschieden des FCB. Martin, du hast ja schon direkt gesagt, es ist debatable, ob es einen Sieger gab. Ist für dich Schalke der Sieger der Herzen?
Zum XG-Wert muss ich einmal sagen, dass es sehr viele ultra gefährliche Konter von Schalke gab, die am Ende keine Schüsse geworden sind. Mhm. Also der XG-Wert unterverkauft. Ich kann nur noch Englisch reden. Undersells, keine Ahnung. Schalke so ein bisschen
unterrepräsentiert.
Unterrepräsentiert Schalkes Offensivbemühungen ein bisschen, auch wenn das viele Geschenke vom Bayern-Aufbau waren. Allerdings ist natürlich auch eine Sache, dass dann Schalke nicht das Tempo hatte, um daraus was zu machen. Also war es nicht so ganz gefährlich, hat Upamecano viel repariert. Ich muss aber einmal natürlich zelebrierend einsteigen und das eben komplett für mich übernehmen, dieses Segment, weil natürlich wir groß gefeiert haben. Das ist ein Meilenstein in der Geschichte der Spielverlagerung. Jetzt sag ich schon die Spielverlagerung, das sagt man nicht, in der Geschichte von Spielverlagerung, dass nämlich hier natürlich der amtierende Meister gegen den amtierenden Zweitligameister gespielt hat, mit jeweils einem Spielverlagerung-Co-Trainer auf der Bank, Adinos Mamasic und René Maric, meine guten Freunde. Und deswegen war das so ein bisschen Meister-Derby plus Spielverlagerung-Derby. Ich hab es mir nicht nehmen lassen, mit dem Tim Rieke zusammen mir das im Stadion anzuschauen. Wir waren sehr, sehr stolz auf das, was passiert ist. Auch wenn wir sehr traurig waren, dass dann kein Tor gefallen ist. Nicht sehr Spielverlagerung-like, dass das ein 0-0 ausgeht. Aber vielleicht Spielverlagerung-like, dass das irgendwie das erste von 60 Bayern-Spielen waren, wo die kein Tor geschossen haben. Und das Adin, das ist unsere Perspektive, das ist unsere Erzählung. Adin ist der Einzige, der René am Tore schießen hindern kann. Sozusagen. Haben sie gut gemacht, sehr gut zu Ende verteidigt, viele Kleinigkeiten besser gemacht, also mit einer Fünferkette tief in den Reihen stellen, haben schon viele versucht gegen Bayern, hat wie gesagt 60 Mal in Folge nicht geklappt, aber sie haben es halt schon nochmal ein bisschen besser gemacht, ein paar Details, haben Ballfernseher sehr, sehr gut verteidigt, haben sehr gut auf kritische Reaktionen reagiert, kritische Situationen reagiert und sich dann sehr gut zurückgezogen, wenn mal wie jemand überspielt wurde, saubere Flügelverteidigung in meisten Situationen, gute Torwartleistung natürlich. Und dann muss man sagen, dass Bayern viele Kleinigkeiten nicht ganz so gut gemacht hat, wie man es aus der letzten Saison kennt. Aber war erstmal mein Monolog jetzt.
Simon, was ist dein dein Fazit schon mal zu diesem Spiel?
Ja, ich würde schon sagen, Schalke hat 0-0 gewonnen. Also das war schon imposant, allein als sie da rausgekommen sind zum Aufwärmen, beziehungsweise die Choreo passt ja ganz gut zu meinem Take, 0-0 gewonnen. Ich glaube, es gibt auch, es ist halt der Weg, wie Schalke gegen Bayern irgendwas mitnehmen kann, ist halt wirklich dieses im tiefen Block verteidigen, arbeiten ohne Ende. Von daher fand ich, war das der einzig auch richtige Ansatz, wenn du da versuchst, auch irgendwie nur so ein bisschen mitzuspielen, dann wird es wahrscheinlich nicht beim 0-0 bleiben. Das haben sie, wie Martin schon gesagt hat, halt unfassbar gut gemacht. Jede haben natürlich auch von ihrem Publikum profitiert, dass da wirklich jede kleinste Aktion abgefeiert hat. Ja, und dann gab es natürlich Bayern Chancen, aber es war jetzt für mich auch nicht so dieses so, die drücken und drücken und es ist nur eine Frage der Zeit, sondern es gab immer mal wieder was. Ich kann mich an Dias Lupfer erinnern, der aber auch so ein bisschen halbgar war. Natürlich kratzt der Karius dann spektakulär den Fernschuss von Kane noch kurz vor Schluss raus. Ja, aber also, dass das irgendwie ein Dauerfeuerwerk an Bayern-Chancen war, so würde ich es jetzt auch nicht zusammenfassen.
Ja, ich fand generell, dass Schalke nach dem Augsburg-Spiel also sehr viel näher auch an ihren Gegenspielern waren für mich. Also Augsburg also, ist natürlich auch immer vom Setting her, sagt man ja so schön, ein bisschen andere Ausgangslage, ob du jetzt gegen Augsburg auswärts spielst oder zu Hause gegen die Bayern, das ist mir schon klar. Aber ich fand halt, beim Augsburg hatte ich immer das Gefühl, die sind immer so einen Meter zu weit weggefühlt von ihren Gegenspielern. Und da gab es ja zum Teil wirklich so eine Mitlaufbegleitung über Strecken. Ist natürlich auch einfach super intensiv. Es war halt trotzdem kein Mann gegen Mann irgendwie, aber trotzdem irgendwie sehr, für mich gefühlt sehr nah dran an den Gegenspielern, die, wo man eben erwartet hat, dass sie jetzt Gefahr entwickeln können. Ich finde, man hat gerade da die Frage vielleicht an dich, Martin, ich finde, man hat Nathaniel Brown sehr, sehr gut aus dem Spiel genommen. Würdest du da mitgehen, dass da eben hinter Saibari überhaupt nicht diese gerade in der ersten Halbzeit, dann kam ja Kane, überhaupt nicht so offensiv was zustande gekommen ist.
Ja, ich würde generell sagen, dass Bayern auch Probleme hatte mit dem Sturmduo, was dann völlig uneingespielt ist und auch nicht so ganz auf seinen optimalen Positionen spielt. Brown hat jetzt zwar ein gutes Spiel auf der Position, aber trotzdem, ne, sehr wenig Erfahrung und auch sehr wenig Erfahrung, das gegen einen tiefen Block zu spielen, was nochmal deutlich schwieriger ist von den Bewegungen her und hat dann einfach zu selten die richtige Bewegung im richtigen Moment gemacht. Saibari durchaus auch Probleme gehabt. Auch tendenziell ein Spieler, der ein bisschen Raum braucht und der jetzt einen neben sich gebraucht hätte, der da mehr enge Situationen auflösen kann, Ball behaupten kann. Und so, ja, also das ist ja klar, wenn man von Kane und Pique Musiala, um es in vorletzter Saison zu gucken, dann wechselt auf zwei, die noch nie zusammen gespielt haben und die normalerweise auch andere Positionen spielen, dann ist ein bisschen Qualitätsabfall da. Und dann hat's, dann ist es sowieso schwer, in diese Räume reinzukommen gegen so einen dichten Block.
Vielleicht noch einmal kurz, bevor ich das gleich vergesse, Bayern hat ja auch Pokal unter der Woche gespielt, ein 4-1-Sieg gegen Osnabrück, wo man erst 1-0 durch ein absolutes Traumtor zurückgelegen hat. Das vielleicht noch dazu gesagt, danach wurde auch ordentlich durchgewechselt, eben im Vergleich zum letzten Spiel. Ich fand irgendwie, ich hatte schon das Gefühl, dass Bayern irgendwann so ein bisschen gegen tiefes 5-4-1 zu verteidigen, das hat ja St. Pauli so ein bisschen perfektioniert, dass es schon sehr schwierig ist, gegen das, wenn das gut gemacht ist, dagegen Tore zu schießen. Ich hatte trotzdem aber irgendwas das Gefühl, es war so ein bisschen ideenlos. Also was man, egal wie man eingewechselt hat, so die Probleme blieben irgendwie über weite Strecken des Spiels gleich. Ist das zu einfach gedacht oder ist das per se schon richtig?
Ideenlos würde ich jetzt objektiv sagen, ist nicht richtig, weil ich glaube, sie hat viele Ideen, was sie machen wollen. Ist halt vieles hängen geblieben. Ne? Also was mir so ein bisschen gefehlt hat, war insbesondere in der ersten Halbzeit Aktivität vom Flügel ausgehend in die Mitte. Also Karl, ich finde, Karl und Leimer haben es ziemlich gut gemacht zusammen. Aber das war's auch. Meistens kam dann nicht noch irgendwie ein dritter, vierter Spieler dazu, der da noch mitgeholfen hat. Und Davis und Diaz haben es nicht so wahnsinnig gut gemacht und auch da kam dann nicht genug Support. Also ich fand, da hat ein bisschen die Spielfreude in diesem Übergang von, okay, wir spielen den AV oder den Flügelstürmer, spielen wir an und dann versuchen wir da das Spiel dann ins Zentrum zu entwickeln. Das hat in der ersten Halbzeit gefehlt. In der zweiten Halbzeit hatte man dann ein paar dieser Ansätze, die man von Bayern kennt, gerade von, wenn sie von links kommen, dass Diaz einmal kurz antribbelt, Pass auf meistens den Sechser dann und dann direkt so eine Folgebewegung macht und die sich dann so zickzack ins Zentrum so durch kombinieren mit schnellen Ablagen und so sich so von der Seite horizontal durchs gesamte Zentrum durchkombinieren. Das haben sie ein paar Mal gezeigt, sah sehr spektakulär aus, aber haben es dann auch nicht geschafft, dann da die offenen Winkel zu finden, um das letztendlich auszunutzen. Und Schalke hat es da auch halt ein bisschen besser gemacht als die meisten, dass sie dann darauf gut reagiert haben, passiv geworden sind, schnell wieder dann in die Mitte gekommen sind, schnell wieder die Räume zugemacht haben. Ja, es gab eine Phase mit, als Olise reinkam, da hat Schalke wirklich dolle geschwommen, haben Olise erstmal nicht in den Griff bekommen, und vor allem, also dadurch haben sie dann ein bisschen tiefer gestanden, enger gestanden und nach einer Verlagerung war dann der Ball nicht irgendwo 15 Meter vom Strafraum weg, sondern an der Strafraumecke oder schon im Strafraum sogar, ne, kamen mehrere Bälle auf die Diaz-Seite, wo Diaz dann im Strafraum schon den Ball annehmen kann nach einer Verlagerung, wo es dann natürlich sofort gefährlich wird. Da hat es dann, also ich finde, was Bayern so vielleicht maximal das Spiel gekostet hat, war, dass Diaz wirklich in der zweiten Halbzeit, also insgesamt schon ein bisschen, aber vor allem in der zweiten Halbzeit einen Scheißtag erwischt hat. Also Diaz hat wirklich keinen, in entscheidenden Momenten viele Sachen nicht auf die Kette gekriegt, die er normalerweise zumindest mit einer gewissen Quote auf die Kette kriegt. Und das hat schon sehr Probleme gemacht. Dann, was vielleicht ein bisschen zu deinem Eindruck noch hinzukam, war, dass sie bis zum Schluss nicht das gemacht haben, was dann viele gegen so einen tiefen Block machen, insbesondere in der Endphase, dass du einfach einen Fokus auf Flanken legst, vor allem auf den zweiten Pfosten. Sie haben bis zum Schluss eigentlich kaum so richtig fokussiert auf den zweiten Pfosten gespielt, was mich etwas überrascht hat, sondern haben schon versucht, so eigentlich komplett bis zum Ende klein, klein, flach in die Mitte hinein durchzukombinieren. Und dort haben dann in vielen Momenten dann die Abschlüsse gefehlt. Musiala hatte ein paar Situationen, wo er dachte, er kann noch mal einen Haken nehmen für einen besseren Abschlusswinkel, aber hat dann nicht geklappt. Und da hat er, glaube ich, zwei, drei, vielleicht sogar vier Situationen, wo gefährliche Abschlüsse möglich gewesen wären, dann vertändelt, sagt man, glaube ich. Also kamen ganz viele Kleinigkeiten zusammen, glaube ich, die dann dazu geführt haben, dass die Sachen, die Bayern normalerweise macht in dem Spiel, dann nicht so gut funktioniert haben. Sehr beeindruckend fand ich von Schalke, wie gut sie Olise dann nach den initialen 15 Minuten dann doch in den Griff bekommen haben. Haben sie irgendwie so einen besseren Zukunftsrhythmus gehabt, bisschen passiver geworden, noch ein bisschen enger den Raum hinterm Außenverteidiger dann verschlossen. Und deswegen hatte Olise dann, obwohl er noch ein paar erfolgreiche Dribblings hatte, hatte er dann nicht mehr die Anschlussaktion.
Simon, im Forum wurde auch so ein bisschen diskutiert, ob das jetzt so eine Blaupause wäre, auch für andere Vereine. Also es wurde natürlich auch so ein bisschen gesagt, ja, hier, man hat da jetzt halt besser gemacht, das, was vielleicht Stuttgart letzte Woche noch versäumt hat, wo ich schon mal eingrätschen will. Das ist halt, also wahrscheinlich erwartet man von einem Stuttgart auch was anderes als von Schalke 04. Sagst du, das ist auch auf andere Teams übertragbar oder dass das schon eben dieser Ansatz ist, der zu Muslic einfach passt und deshalb schon nicht gerade mal eben so kopierbar ist?
Es ist natürlich ein Ansatz, der funktionieren kann. Dafür musst du dann aber auch, ja, 90 Minuten leiden und diszipliniert verteidigen und dann noch das Glück haben, dass, so wie Martins ausgeführt hat, vielleicht ein Diaz nicht so einen guten Tag erwischt, dass die Bayern mal hängen bleiben. Also natürlich für Teams, die ja, die vielleicht nicht über die spielerischen Qualitäten verfügen, kann das durchaus ein Ansatz sein. Ich bin aber auch immer Fan davon, also ich bin eher auch Fan von Stuttgart letzte Woche, wenn du ja dann vom Ergebnis 1-5 in München untergehst, aber du trotzdem den spielerischen Ansatz wählst, weil es halt die DNA deines Teams ist, das zu probieren und ja, versuchen auch deine eigenen Momente irgendwie zu schaffen. Also ich glaube, das ist jetzt, ich glaube, Wagner hat es auch gesagt, dass dieser tiefe Block, dieses 5-4-1, dass sie es so nicht angehen werden gegen die Bayern. Es ist halt was zu Schalke sehr gut gepasst hat und zu den Schalker Stärken. Ja, aber zum Beispiel von Elversberg würde ich mir dann auch trotzdem irgendwie vielleicht noch ja eine mutigere Herangehensweise wünschen. Also ja, das ist mein Take dazu.
Ich glaube, es ist bei diesen tiefen Verteidigen ist es immer so, wenn es einmal klappt, sagt man immer, warum machen es nicht alle? Aber wenn man genau hinguckt, machen es alle und verlieren andauernd damit. Also das ist nun wirklich nicht das erste Mal, dass Bayern in diesen letzten 60 Spielen, wo sie immer getroffen haben, gegen irgendwie einen tiefen Block spielen muss, sondern im Gegenteil ist es eher so, dass sie das eigentlich so gut wie immer müssen. Ja, du hast halt selbst im besten Fall, also ich sag mal, das Spiel jetzt war der beste Fall und es hat dazu geführt, dass Bayern am Ende quasi 2-0 Expected Goals hat. Und mit 2-0 Expected Goals gewinnst du fast immer. Das heißt, und da war Bayern schon nicht in guter Form und Schalke hat es extrem gut gemacht. Das heißt, wenn quasi 0,2 auf dem erwarteten Scoresheet der absolute Best Case ist, dann ist die Strategie per se wahrscheinlich nicht so ultra gut. Und ich glaube, was man grundsätzlich entscheiden muss, ich denke, dahin wird sich Fußball sowieso entwickeln und ist es jetzt auf jeden Fall bei Bayern schon der Fall, dass du findest keinen Ansatz, wo du die per se wegverteidigst, sondern die haben auf alles Antworten und du musst dir überlegen, was ist so, wie können wir unsere Stärken reinbringen. Ne, bei Stuttgart ging's darum, wir sind gut mit Ball, wir brauchen irgendwas, dass wir auch mal den Ball haben. Wenn Stuttgart sich so hinten reinstellt, dann haben die, wie Schalke auch, 90 Minuten nicht den Ball und damit kann Stuttgart nichts anfangen. Schalke kann damit leben, für Schalke ist das okay, 90 Minuten vor eigenem Publikum gegen so einen Gegner auch nicht den Ball zu haben. Für Stuttgart ist es trotzdem scheiße und die kriegen es dann wahrscheinlich auch nicht so gut hin. Und bei Paris hat man es letzte Saison so ein bisschen gesehen, dass Paris das eine Spiel halt Vollgas gibt und 4 Gegentore kassiert von Bayern, aber selber halt auch 5 macht, weil sie selber sehr viel dann auch Räume haben, den Ball bekommen und so weiter. Und dann im zweiten Spiel lässt Paris viel weniger zu, aber halt zu dem Preis, dass Paris dann selber kaum noch den Ball bekommt und kaum mehr was nach vorne machen kann und selber dann auch nur noch ein Tor macht. Sehr früh auch. Das heißt, du kannst dich entscheiden, wird's ein offener Schlagabtausch oder wird's ein offener Schlagabtausch, wo die Bayern die Räume haben, um uns mit Schnellangriffen zu malträtieren, oder wird's ein Spiel, oder wird es ein Spiel, wo die Räume für die zwar nicht da sind, aber dafür haben die halt die ganze Zeit den Ball. Wir haben nie den Ball und wir werden die ganze Zeit einfach bombardiert im Strafraum. Das sind die Sachen, die du wählen kannst. Und das ist beides nicht, das gewinnt halt dir beides normalerweise nicht das Spiel.
Ja. Ja, ich glaube auch bei Schalke in anderer Form, aber dann natürlich schon irgendwann die Frage, dass sie natürlich vorne ihre Tore trotzdem machen müssen. Das erwartet im Spiel gegen Bayern keiner von ihnen. Das meine ich überhaupt nicht damit. Ich weiß, ich habe das Spiel mit anderen Leuten zusammen geguckt und die waren so, hey, warum kommt in der 84. jetzt Karaman für Aushish? Und ich dann gesagt habe, naja, weil der, also mit Dzeko gehst du natürlich mehr Risiko ein, den jetzt da reinzubringen. Karaman, erstens vielleicht angenehmer in Anführungszeichen, ihn da wieder an Spielpraxis ranzuführen und zweitens schon wichtiger, da glaube ich, jetzt erstmal so ein bisschen mehr Zentrumfokus zu haben als Dzeko. Das war mein Take dazu. Ich habe das schon nachvollziehen können, warum du da jetzt nicht mit Dzeko noch all-in gehst, in Anführungszeichen. Ich glaube, dass damit kann man schon leben. Trotzdem dann natürlich, wie gesagt, es folgen jetzt 2 Spiele, wo man, glaube ich, schon als Schalke 04 dann mal ein Tor schießen sollte, per se. ne, auswärts bei Union Berlin, dann zu Hause gegen Elversberg, ich habe es eben schon mal angesprochen, da wird dann natürlich ein bisschen mehr drauf geguckt bei anderen Gegnern, ob das dann besser klappt. Sonst aber da auch die gleiche Fazit wie bei Paderborn. Ich würde da jetzt trotzdem noch nicht mir die ganz großen Sorgen machen. Das ist natürlich trotzdem wichtig, dass du einfach relativ schnell trotzdem reinkommst ins Tore schießen. Das haben wir eben schon besprochen. Für FC Bayern geht es jetzt weiter in der Champions League gegen Bodø Glimt und dann auswärts bei der SVE und zu Hause gegen Union Berlin. Das war ja letzte Saison das erste Unentschieden der Saison für die Unioner. Ich glaube dann irgendwann im November oder so. Bayern auf Platz 6 mit 4 Punkten und Schalke auf Platz 14 eben mit dem ersten Punkt in dieser Bundesliga-Saison. Union, habe ich eben schon mal angesprochen, ist ein gutes Stichwort für unsere nächste Partie. Nach der Niederlage gegen Elversberg kann Leverkusen eine Woche später im eigenen Stadion eine deutlich verbesserte Leistung zeigen. Schon nach 43 Sekunden erzielt Fernandes nach Vorarbeit von Miguel das 1:0. Union kommt danach gar nicht ins Spiel. In der 28. erhöht dann Medina erneut nach Assist von Miguel auf 2:0. Und die Halbzeit, die zweite Halbzeit geht dann ähnlich los wie die erste. Schick trifft zum 3:0 in der 48. Minute. Vorher ein schöner Spielzug über Masa und Kwanza. Und das letzte Tor des Tages erzielt dann Masa in der 66. Minute von der 16er Kante. Ist, glaube ich, noch leicht abgefälscht. Ich weiß gar nicht, wollen wir erst auf Leverkusen gucken, Martin? Man hatte dieses 2:3 gegen Elversberg, ich habe es eben schon mal angesprochen, wo man zum Ende hin zumindest eine verbesserte Leistung gezeigt hat, jetzt eben in dieser Partie Medina für Bardé, Kwanza für Vázquez, fand ich erstmal logische Konsequenz nach dieser Auftaktniederlage. Wie hat dir denn Bayer Leverkusen gefallen?
Gut, hat sehr viel Sinn gemacht, was sie gemacht haben. Man hat gesehen, gibt einen große individuelle Unterschiede zwischen den Mannschaften. Das Gefühl, Unions Kader hat sich nicht so wahnsinnig gut entwickelt in den letzten 2 Jahren. Und Leverkusen hat Abgänge recht gut aufgefangen. Masa natürlich unfassbar einfach. Wundert mich ehrlich gesagt, dass den niemand irgendwie abgeworben hat, aber ist vielleicht für so wenig vorzuweisen zu teuer oder so, keine Ahnung. Unfassbarer Spieler. Sau traurig, dass er nicht für Deutschland spielt, ey. Was willst du machen? Ja, ich finde, also ich komme nicht drum rum, Leverkusen zu bewerten, ohne. Ich habe jetzt doppelte Verneinung benutzt, das habe ich mich verwirrt. Also ich muss über Union reden, um Leverkusen zu bewerten, das wollte ich sagen. nämlich haben sie eine sehr kompakte Raute versucht zu spielen, wo einmal der relativ, haben sie am ersten Spieltag auch schon gemacht, der das funktioniert, am offensichtliche Einwand ist, dass Rani Khedira da auf der 10 rumläuft, was natürlich heißt, du hast nicht besonders viel Offensivpower auf dem Platz per se erstmal, insgesamt. Hast viel Laufstärke auf dem Platz und deine Idee ist, mit der Raute Zentrum dicht machen, spielstarke Leverkusen dann gar nicht erst ins Zentrum kommen lassen, dann schnell auf dem Flügel die da isolieren. Und das aus einem Mittelfeldpressing herauszumachen, wo der Gegner erstmal ein bisschen Zeit zum Spielaufbau hat und Position einnehmen kann, kann eigentlich nicht funktionieren, weil der Gegner, wenn er schlau ist, frühzeitig einfach die breiten Räume besetzt und wenn du anläufst, dann macht er 1-2 Pässe und verlagert dann auf die ballferne Seite und dort hast du dann niemanden. Und genau das ist passiert. Leverkusen hat das sehr, sehr gut gemacht, ist halt auch gut im Druck. Also das erste Tor, das entsteht direkt, weil sie im Druck dann auch sehr, sehr gut agieren und das dann auflösen können. Aber generell ist Union einfach überhaupt nicht ins Spiel gekommen, gerade in der ersten Halbzeit, weil dieser hyperkompakte Mittelfeldblock, der hat nicht funktioniert. Interessanterweise, Lustrinelli kommt ja auch aus der Schweiz und das war jetzt das gleiche Symptom, was Peter Zeidler mit Bochum hatte. Der hat auch versucht, kam auch aus der Schweiz, Gott. Und in der Schweiz scheint das super zu funktionieren, dass man einfach in so einer Raute im Mittelfeld rumsteht und auf den Gegner wartet, bis er irgendwie in die Mitte spielt und man den Ball erobert und hinauskontern kann. Und in Deutschland spielt man einfach einmal auf die eine Seite, dann auf die andere Seite und dann hat man eine Flankengelegenheit und der Gegner kommt nie an den Ball und man spielt die ganze Zeit auf den Strafraum und hat eigentlich ein ganz bequemes Spiel vor sich. Ja, bin mal gespannt, wie lange er das noch durchzieht. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange so bleibt. Das ist sah nicht so gut aus und ich glaube, Leverkusen ist nicht die einzige Mannschaft, die das bestrafen kann.
Simon, ich weiß, du hast das Spiel nur in der Zusammenfassung gesehen. Ich würde dich trotzdem einmal kurz mit reinholen, weil wir hatten, also bei Leverkusen ging ja auch wieder die Diskussion los nach diesem ersten Spiel. Oh nee, das wird das jetzt mit quasi Ten Hag 2.0 etc. Dann halt eben eine sehr deutliche Leistungssteigerung jetzt auch in dieser Partie. Wie blickst du denn vielleicht von außen einfach direkt auf beide Vereine? Einmal kurzer...
Ich finde, bei Leverkusen hast du ja jetzt in den vergangenen Jahren, ich glaube, in dieser Saison hatten sie wieder die meisten Transferausgaben im Sommer. Sie haben natürlich auch sehr große Abgänge gehabt, da viel Geld eingenommen. Jetzt ist viel Geld ausgegeben und auch viel Qualität vorhanden. Die Frage für mich ist dann, wie fügst du die Puzzlestücke so ineinander? Und ich glaube, wenn das klappt, dass da schon sehr, sehr viel möglich ist für Leverkusen. Also ich würde mich jetzt von dem Spiel in Elversberg noch nicht so blenden lassen. Da ist schon sehr viel Qualität im Kader. Maser scheint von einer richtig guten Saison zu stehen. Und gleichzeitig bei Union war ich schon eher erschrocken, wie passiv man dann auch teilweise bei den Gegentoren war. Also da in vielen Situationen sich das auch schon angedeutet hat, weil man bei einigen Pässen vor dem Tor dann immer zu weit weg war und das eigentlich auch immer schon auch eine Berliner Kernkompetenz ist, dass man gut verteidigt.
Da muss ich kurz reingrätschen, ja, und sagen, dass Udo Kai ein katastrophales Spiel gemacht hat. Da haben absolute Basics im Verteidigen gefehlt, mehrfach.
Ja, und dann einerseits natürlich defensiv diese Mängel und du fragst dich auf der anderen Seite offensiv, wer kann da irgendwie das Spiel mal ankurbeln und beleben? Da schaut man wahrscheinlich als erstes irgendwie auf Livan Burcu, so ein bisschen als kreatives Element. Aber am Ende stehen da, glaube ich, ich meine, es ist kein einziger Schuss aus Leverkusener Tor gekommen in der ganzen Partie. Das ist natürlich dann schon ein extrem bitterer Nachmittag aus Unioner Sicht. Und das ist ja in den vergangenen Jahren immer schon mal wieder das Thema gewesen, finde ich zumindest, dass dem Spiel bei Union so ein bisschen da ist ein kreatives Vakuum, also man hat natürlich schon eine Idee, wie man zum Erfolg kommen möchte, aber vielleicht dann auch zu viele Spieler, die ja vertikal agieren, die geradlinig zum Tor agieren und du bräuchtest da schon vielleicht jetzt nicht dann Khedira in der Spielmacherrolle, sondern jemand, der da schon nochmal ein bisschen größere kreative Impulse geben kann. Also das macht mir Sorgen, wenn ich auf Union schaue.
Habe ich das richtig gesehen, dass es letzte Woche auch eigentlich erst geklappt hat, als dann Haberer reinkam für Khedira und Khedira nach hinten gerutscht ist?
Da könntest du recht haben. Guck mal, Spiel kommen hier begleitet und es ist direkt wieder alles raus. Das ist wie so bei Klausurenlernen bei mir. Ja, ohne Spaß, wenn man dann noch zweite Liga die ganze Zeit nebenher guckt. Ich glaube schon, dass es was damit zu tun hatte. Das Spiel war bei ihnen ein absolutes Freakspiel, ehrlich gesagt. Von daher, wann kam Haberer rein? 75. Ja, könnte passen ungefähr. Es ist hier sehr, genau 79. dann von Querfeld das Tor. Sicherlich ein Punkt, der damit reinzieht, ja. Vielleicht da direkt einhaken, ich finde es sehr interessant, dass Udo Kai für Querfeld gespielt hatte. Ja, der hatte ein sehr unglückliches Spiel auch gegen Frankfurt, macht aber gleichzeitig ja auch seinen beiden Toren beteiligt. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil ich weiß, dass wir in der Vorschau auch darüber gesprochen haben, es ist schön, dass Lustrinelli einen offensiveren Ansatz suchen will, aber ob das mit der Defensive so passt, die halt komplett neu gewürfelt ist, das ist halt, also ohne Dürki und Leid, das war halt so ein bisschen die Frage. Und dann hast du halt mit Van den Bosch eh schon Neuzugang. Dann nimmst du noch Querfeld raus, packst Udokar rein, der eben neu auch wieder da, also wieder da ist in der Bundesliga. Das war ja auch schon irgendwie ein Risiko. Ne? Also klar, ich verstehe das, dass wenn du den Neuzugang holst, den willst du auch direkt drin sehen. Aber das fand ich schon zumindest fragwürdig in erster Linie. Und also das ging ja viel zu einfach. Also ich weiß, dass letzte Woche sehr gelacht wurde und ich verstehe es auch ein bisschen über die Aussage, dass Union im Frankfurt-Spiel defensiv weiter wirkte als Frankfurt. Da kann man jetzt nach beiden Ergebnissen dieses ersten Spieltags, ich glaube, da kommt man zu keiner klaren Antwort. Ich glaube, beide haben einfach ihre Probleme, möchte ich dazu sagen. Aber ich fand schon, also sehr naiv, auch vom Verteidigen her, gerade auch in der Innenverteidigung. Und das ist halt, du kannst ja überhaupt keinen offensiven Ansatz wählen, wenn halt, also wir haben gerade darüber geredet, Martin, du hattest das angesprochen in Bezug auf Elversberg, so, dass das halt bei Aussteigern irgendwie so ein bisschen Quatsch ist, aber halt Union ist ja kein Aussteiger. Und da solltest du ja schon, wenn du einen offensiveren Ansatz haben willst, musst du ja trotzdem eine gute Basis in der Defensive haben, weil so ganz funktioniert dieser offensive Ansatz ja, muss er ja auch so schnell nicht, aber ja irgendwie noch nicht. Und ohne Schuss aufs Tor dann in 90 Minuten, du kannst dieses Spiel nach der 66. Minute, da ist gar nichts mehr passiert irgendwie. Ne? Also das konntest du einfach beenden, ja, gefühlt danach.
Also offensiven Ansatz hätte ich jetzt aus dem Spiel auch nicht rauslesen können.
Und du kassierst halt zu, ja, also symptomatisch irgendwie, dass du auf den Platz kommst und dann kassierst du, glaube ich, das schnellste Tor in der Berliner Bundesliga-Geschichte, also in der Union-Bundesliga-Historie. Nach einer Minute liegst du 0-1 hinten, spielst in Leverkusen, wo du weißt, das ist sowieso ein schwieriges Auswärtsspiel. Und dann auch nochmal dasselbe nach der Pause, wo du dann auch nach 3 Minuten dir nochmal einen fängst. Also du schaffst natürlich auch denkbar schwere Voraussetzungen dann aus Leverkusen was mitzunehmen, willst vielleicht in der Kabine nochmal was umstellen oder dich nochmal aufraffen und dann geht dieselbe Sache nochmal von vorne los und Schick kann da völlig unbedrängt einschieben und du hattest dann einfach zu keiner Zeit das Gefühl, dass das Spiel nochmal irgendwie kippen könnte.
Ja, erste Halbzeit von Union, ein Schuss, 30% Ballbesitz, 0 Dribblings, 0 Ecken.
Ja, und das ist halt, also man muss dazu eben auch nochmal sagen, vielleicht, wenn wir nochmal einmal auf Leverkusen kommen, erstens, dafür, die es noch nicht mitbekommen haben, und also Andrich bleibt jetzt bei Leverkusen, da hat man sich auf einen Verbleib geeinigt, eben natürlich nicht als Startelfspieler, sondern wird dann in der 70. auch nach ein paar Querelen für Medina eingewechselt. Und dann muss ich sagen, also wir haben letzte Woche noch auch gerade diese linke Verteidigerseite kritisiert, auch Tabsoba, der in seinem ersten Spiel als Kapitän auch keine glückliche Rolle gespielt, also im ersten Bundesligaspiel als Kapitän keine glückliche Rolle gespielt hat. Ich fand, also Miguel oder Guterres da auf links, auch mit Medina, fand ich bockstark, ehrlich gesagt. Miguel ja auch mit 2 Vorlagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man ihn jetzt Miguel oder Guterres nennt. Man war sich, glaube ich, nicht ganz einig.
Beim Kicker steht Miguel, also.
Ja, ich bleibe jetzt bei Miguel. Ja. Aber da, er hat ja große Fußstapfen, auch in die er da reintritt. Und ich finde, das, der hat eine sehr, sehr, also klar, mit 2 Assists auch nicht so schwierig, aber eine sehr gute Partie da auch über links gemacht, war immer gut anspielbar. Fernandes natürlich auch so ein Spieler, der sich, glaube ich, gefreut hat über sein erstes Tor. Also das war schon, da war schon viel Richtiges dabei. Ich glaube, weder das Elversberg-Spiel noch das Spiel sollte man jetzt im Endeffekt, glaube ich, überbewerten, wäre jetzt meine erste Diagnose dazu. Aber ich glaube, es war einfach sehr, sehr wichtig, um da ein bisschen Ruhe reinzubringen, in Anführungszeichen, also im kompletten Umfeld, weil eben viel halt so, glaube ich, viele einfach diesen Saisonstart von Ten Hag im Kopf hatte. Aber ich habe letzte Woche schon gesagt, ich sehe da schon andere, ja, einfach eine ganz andere Spielidee, die wir da jetzt haben, als noch bei Ten Hag, der ja auch ganz andere Probleme hatte, wie er mit Leverkusen da reinspielen wollte. Aber wie gesagt, Ich würde beide Partien aus Leverkusener Sicht jetzt nicht überbewerten. Da kommt es, glaube ich, wirklich mehr darauf an, was man da auf lange Sicht auch international dann leistet. Ich habe gerade den Trainer Carles Martinez, fand ich ein sehr süßes Interview irgendwie nach dem Spiel. Da wirkte, glaube ich, einfach sehr, sehr glücklich, auch diesen ersten Sieg zu holen. Gut. Sonst kann ich euch da sagen, Leverkusen jetzt auswärts beim FCA und in der Europa League gegen Celje, I'm sorry, und dann zu Hause gegen Raba Leipzig und Union Berlin. Auch das wird niemanden von euch mehr überraschen, weil wir eben schon drüber gesprochen haben. Zu Hause gegen Schalke 04, auswärts bei Bayern München. Tabellarisch sage ich euch das auch kurz. Leverkusen natürlich jetzt mit 3 Punkten aus diesen beiden Spielen. Nach dem Sieg Union Berlin steht bei einem von dem 3-3 gegen Frankfurt in der vergangenen Woche. Dann kommen wir zu unserer vorletzten Partie. Und das war noch eine richtige Überraschung, dieses Spiel. Also es tut mir leid für alle Werder-Fans, die das vorher erwartet haben. Wirklich, wir hätten auch sicherlich schon früher drüber sprechen können. Aber wir können drüber sprechen. Über einen 3-1-Sieg der Bremer gegen Leipzig. Schon in der 4. Minute erzielt Erin Dingschi das 1-0. Nach einem Einwurf von Leipzig gibt es den Fehlpass von Bakayoko und Werder schaltet da gut um. Mitschuki bedient Dingschi und der kann dann zum 1-0 treffen. Dann passiert relativ lange nichts erstmal. Es gibt in der zweiten Hälfte dann fast ein Schlitzohrtor von Richer, ich kann leider kein gutes Holländisch. Kann mir jemand helfen?
Richer, glaube ich, ja.
Richer,
ja.
Dankeschön. Sieht, dass Van de Voort vorm Tor steht. Der leitet das dann noch an die Ecke. Aber dann in der 68. Minute kann natürlich Niklas Füllkrug zum 2-0 per Kopf treffen. Aus so 12, 13 Meter nach einer Ecke von Grüll. Sieht irgendwie ein bisschen kurios aus. Ja, und dann drückt, ehrlich gesagt, beide Mannschaften so ein bisschen auf ein Tor. Es ist dann aber am Ende wieder Werder Bremen, die das 3-0 durch Grüll erzielen können. Schmetkens legt auf Schuki weiter, dessen Flanke findet über Umwege Grüll. Der macht dann eine Direktabnahme ins linke Eck aus ca. 15 Metern. Vorher hatte noch Van de Voort ihre Benagis Ball pariert. Und dann gibt es am Ende noch den in der 90. plus 6 den Leipziger Ehrentreffer durch Baku, eine Flanke von Maximovic, Irif Benagi dazu passiv. Die Bremer Abwehr in Form von Amos Pieper sehr sauer, dass man diesen Gegentreffer noch erzielt. Aber Simon, man muss ja sagen, ich glaube, sehr wenige haben nach dem Leipziger Auftaktspiel und nach dem Bremer Auftaktspiel mit diesem Ergebnis gerechnet. Was war für dich denn ja vielleicht ausschlaggebend für den Bremer Sieg?
Vielleicht sogar direkt das frühe 1-0 nach 4 Minuten, wenn du so in Freiburg baden gehst und dann Leipzig zu Gast hast, dann tut das sicherlich richtig gut, da mal früh in Führung zu gehen, weil es dir einfach Sicherheit gibt. Und dazu muss man sagen, war jetzt kein Zufallsprodukt das Tor, sondern war richtig schön rausgespielt über Füllkrug, Chucky und dann Dingchi, der gebürtige Bremer. Da haben wir da das erste Tor, was so ein bisschen trieft nach Fußballromantik und das Bremer Herz sicherlich gefreut haben wird, dass Rückkehrer Dingchi da sein erstes Tor macht. Also der Spielverlauf passt gut für Bremen und Leipzig hat, glaube ich, 70% Ballbesitz, weiß damit aber auch nicht so wirklich viel anzufangen. De Michelis hat es dann auch im Nachgang kritisiert, dass ihm das alles ein bisschen zu langsam ging, die Verlagerungen nicht gut geklappt haben. Und so ist es dann, glaube ich, ein Spiel, wo du vor der Pause hast du diese Chance von Kunku, der den so ein bisschen komisch an die Hüfte bekommt. Und ansonsten aber eigentlich nicht so viele Leipziger Möglichkeiten. Und Bremen einfach eine Masterclass in Effektivität, würde ich mal sagen. Ich glaube, am Ende waren es 12 Schüsse oder so und 3 davon sind drin. Das ist auf jeden Fall eine gute Quote. Füllkrug, dass der Kopfbälle kann, das wissen wir. Den fand ich aber nochmal schon besonders stark. Ich weiß nicht, wahrscheinlich so 13 Meter oder so und setzt den natürlich auch richtig, richtig gut. Das passt dann, da haben wir den nächsten, der das Bremer Herz höher schlagen lässt. Und erst dann wacht Leipzig für mich so ein bisschen auf mit Nüßer und seinem Signature Move. Ich weiß nicht, wie viele Tore der noch erzielen will, indem er da kurz nach innen zieht und den dann da in Winkel schlänzt. Aber die Dinger fliegen ja entweder ins Kreuzeck oder sind ganz knapp, verfehlen das Ziel. Also bin ich wirklich mal gespannt, weil er auch eine gute WM hingelegt hat, ob da jetzt noch mal mehr kommt von ihm, auch nach dem Abgang von Diomande. Und dann, bevor es da aber irgendwie wirklich gefährlich werden kann und du denkst, okay, jetzt wird es noch mal knapp, das 3:0 durch Kröll, was dem Spiel so ein bisschen den Stecker zieht, und dann kannst du dich zwar aufregen über das 1:3, aber darfst dann am Ende noch aus Bremer Sicht einen Sieg feiern, mit dem vorher wirklich keiner so oder nur die wenigsten gerechnet hätten.
Ja, obwohl ich trotzdem sagen muss, es ist natürlich immer so ein psychologischer Faktor, aber es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass du dich damit dann nicht zufrieden gibst und halt nicht sagst, ja, okay, mit so einer Gegnerqualität kann das mal passieren, sondern dich trotzdem hinstellst und sagst so, ey, hätte nicht passieren müssen, kannst du sicherlich auch einfach besser verteidigen. Ich habe es angesprochen, Rif Benagi war da für mich ein bisschen zu passiv, im Endeffekt ein bisschen zu weit weg. Aber trotzdem muss man sagen, ich glaube, es waren so schlechte Vorzeichen für Werder Bremen, das muss man ja sagen. Also Lienen fällt mit Brückenproblemen aus. Njinma noch unter der Woche mit der Muskelverletzung im Oberschenkel. Arthur dafür in der Startelf, den hatten wir schon angesprochen, dass er noch geholt wird letzte Woche. Also du hattest ja eigentlich wirklich eine ganze Reihe von Verletzungen da. To be fair, auch bei Leipzig, also Reiz mit Muskelverletzung, den Oberschenkel, Gruder mit Sprunggelenk. Also auch da hattest du durchaus Probleme. Aber es waren, also wirklich die Voraussetzungen vor allem für Werder Bremen waren ja wirklich nicht gut. Und ich hatte aber von Anfang an das Gefühl, dass sie mit der Intensität komplett da sind. Also das, was zum Teil gegen Freiburg auch gefehlt hat, dass du halt das Gefühl hast, die sind dann halt zu weit weg. Sie sind auch einfach nicht in jedem Zweikampf da. Das haben sie sehr viel besser gemacht. Generell die Abwehrreihe, auch einen Deman. Also du konntest sehen, in jedem, also wirklich jedes reingeworfen, das hatte für mich fast zum Teil so ein bisschen Pokalspielcharakter. Also dieses so, jo, alle von erwarten von uns eh, wir gehen hier krachend unter und jetzt zeigen wir mal das Gegenteil. Aber ja wirklich auch gerade, also ich glaube, Grüll hat für mich das beste Spiel gemacht bei Werder Bremen, was ich je gesehen habe, also im Werder-Dress. Und es gibt denen natürlich einfach Ausschwung. Ich fand es trotzdem sehr gut, wie auch von Thune und Völkuck und Co. dieses Spiel einsortiert wurde, also direkt zu sagen, weder, also hätte man jetzt nach dem Freiburg-Spiel hier direkt sagen müssen, wir können die Mannschaft abmelden, noch können wir jetzt sagen, okay, juhu, Europapokal, so nach dem Motto. Aber es hilft, glaube ich, einfach dieser kompletten Formation, dieser Problemlage bei Werder Bremen. Auch wenn man, glaube ich, trotzdem sagen muss, die Kritik, die auch von Werder-Fans bezüglich der Transferpolitik kam, die ist damit ja nicht ad acta gelegt. Die war ja trotzdem berechtigt in manchen Punkten. Ne? Ich kann das trotzdem immer noch verstehen. Trotzdem, es ist für Werder Bremen so wichtig wie möglich, früh Punkte zu sammeln. Und das haben sie hier eben sehr, sehr gut geschafft.
Ja, und es macht natürlich Hoffnung, dass du viele Neuzugänge in der Startelf hattest. Du hattest jetzt eine neue Doppelsechs mit Reis und Recher und davor Chucky, also alles Spieler, die im Sommer gekommen sind, und das hat dann doch gut funktioniert, muss ich sagen, und ein Schlüssel sicherlich auch, wie du es eben angesprochen hast, dass du das Gefühl hattest, Bremen war irgendwie deutlich mehr in den Zweikämpfen an den Leuten. Das hat, glaube ich, auch David Raum dann so nach dem Spiel bestätigt, hat, glaube ich, im O-Ton gesagt, sie haben gegen dreckigen Männerfußball verloren. Bremen hat da, glaube ich, so ein bisschen diese Underdog-Rolle angenommen.
Ist es dreckiger Fußball von Männern gewesen oder Fußball von dreckigen Männern?
Das müsstest du ihn jetzt fragen, das weiß ich nicht so genau. Aber ich zitiere hier nur. Dass einem nicht viel zugetraut wird, das haben sie in dem Fall wirklich in ihre Chance umgemünzt und einfach mal irgendwie versucht, hatte ich das Gefühl, zu zeigen, dass man Bremen vielleicht noch nicht so abschreiben sollte. Wenngleich, wie ich es schon betont habe, finde ich auch der Spielverlauf natürlich optimal für sie war mit diesem frühen Führungstreffer.
Vielleicht noch ein Spieler, Schmetkens musste ja, also letzte Woche diesen Außenverteidiger geben und wirkte da ja schon durchaus überfordert. Ich glaube, für ihn auch sehr schön, dann eben für Arthur reinzukommen und dann noch ja indirekt oder direkt in irgendeiner Form an dem 3-0 beteiligt zu sein. Ich glaube, das ist dann auch einfach für so einen jungen Spieler auch einfach eine schöne Sache, der wirklich auch kein einfaches Spiel hatte und der ja auch so ein bisschen in die Not geboren wurde in diese Position. Ja, also ich glaube, auch für Hein war zwischendurch, da konnte man Tune einmal kurz so ein bisschen ansehen, dass er dachte, oh no, weil da kurz eine Handverletzung stand. Tune hat nach dem Spiel gesagt, dass also er hätte keine Probleme und er hatte aber nur Angst, weil Hein eben in der letzten Saison schon mehrere Monate ausgefallen war während einer Verletzung. Von daher, das vielleicht auch ganz gut, dass der Keeper da fit bleibt, weil das willst du natürlich auch schnell haben. Einfach spricht ja immer gern von so einer Achse und dazu gehört der Torhüter ja auch immer zu, dass sich das schnell findet. Und ja, es ist auf jeden Fall für Tune und Co. etwas, worauf sie aufbauen können. Bei Leipzig muss ich ehrlich gesagt nochmal sagen, also ja, also ich glaube, auch da muss man jemandem wie Nkunku noch mal wieder Zeit geben. Ich meine, es ist auch für die Micheles da einfach eine neue Situation. Ja, gleichzeitig, also das, was vielleicht letzte Woche gegen Gladbach gut geklappt hat, hat in dieser Partie einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich habe nicht so ganz verstanden, habe ich mir aber ehrlich gesagt auch keine Aussagen mit sagen, warum Gummi nicht gestartet hat, weil ich den eigentlich gegen Gladbach sehr gut fand, aber das ist dann, glaube ich, auch so eine Sache, da müssen sich alle erstmal auch noch finden. Das wäre so mein Take da noch.
Ja, vielleicht wollte man dann einfach Kunku dann auch schon die Startelf-Möglichkeit direkt geben. Ja, also eigentlich ungewöhnlich für Leipzig, dass man ja sich so wenig Möglichkeiten herausspielt und den Ballbesitz nicht schafft, irgendwie ja in Torchancen umzumünzen. Also inwiefern da jetzt die Ausfälle eine Rolle spielen, weiß ich nicht. Also es wollte eigentlich Demichelis jetzt auch nicht wirklich als Grund oder Ausrede anführen. Also eigentlich kann man schon sagen, dass Bremen das echt gut geschafft hat, Leipzig da in den Räumen, wo es nicht gefährlich ist, Fußball spielen zu lassen, aber nicht wirklich ins letzte Drittel kommen zu lassen. Von daher gehört da sicherlich auch dann Lob an die Bremer Defensivarbeit dazu, die es Leipzig auch schwer gemacht haben.
Ja, also vielleicht, sie hatten ja trotzdem 5 Schüsse auf Tor, die Leipziger 19 Schüsse insgesamt, aber du hast es eben schon mal angesprochen, dass Werder einfach sehr viel effizienter am Ende des Tages war, aus ihren 7 Schüssen das Tor eben diese 3 Tore zu machen. Also es war jetzt nicht so, dass Leipzig komplett chancenlos war, aber du hast zum Beispiel auch diesen Nusa-Schutz angetroffen. Es war vielleicht an ein, zwei Stellen entweder sehr gute Abwehrarbeit oder auch es gab ja auch sogar noch den, also mal schauen, wie das gelaufen wäre. Über die Szene haben wir noch gar nicht gesprochen. In der 24. Minute kriegt beim Stand von 1-0 bekommt Leipzig ja erst einen Elfmeter nach vermeintlichen Foul von Hein an Nkunku. Es wurde dann gesagt, Hein war zuerst mit dem Fuß am Ball. Ich fand die Bilder dazu sehr, sehr schwierig, ehrlich gesagt. Also ich hätte das nicht gerne entschieden. Weiß nicht, Simon, wie du das gesehen hast. War es für dich klar, kein Elfmeter?
Aus meiner Erinnerung war es schon so, dass er, dass Hein da mit dem Fuß zuerst am Ball ist. Ich kann es jetzt nicht mehr so genau aufschlüsseln, ob das ob da vielleicht doch irgendwie noch ein Kontakt da wäre, aber das ist natürlich schon auch ein potenzieller Kipppunkt, wenn da auf Strafschuss entschieden wird und Leipzig ausgleicht, dann wird es natürlich schon ein anderes Spiel.
Ja. Da gehe ich mit. Vielleicht einmal noch, um Martin einmal kurz reinzuholen, gar nicht mal so aufs Spiel bezogen, aber generell. Wir haben ja mit Martin Demichelis auch einfach einen neuen Trainer in der Bundesliga. Was erwartest du dir per se von den Leipzigern in dieser Saison? Du bist noch stumm.
Kenne ich Demichelis nicht gut genug, um es zu sagen.
Fair. Gut, aber dann lass uns doch diese Partie auch abschließen. Werder Bremen jetzt als nächstes auswärts in Köln und zu Hause gegen den FCA. RB Leipzig war jetzt keine gute Generalprobe vom Auswärtsspiel gegen Como, dann zu Hause gegen den HSV und auswärts bei Bayer Leverkusen. Vielleicht da auch noch zur tabellarischen Situation. Werder Bremen auf Platz 10 mit 3 Punkten, RB Leipzig auf Platz 8 mit 3 Punkten. Also da haben sie beide ihre 3 Punkte per se. Wie gesagt, ich glaube gerade für Werder Bremen wichtig, die vielleicht in so einem kleinen Überraschungsergebnis einzufahren. Wir kommen zu der letzten Partie dieses Spieltags. Es war die erste Partie des Spieltags. Nach der deutlichen Auftaktniederlage gegen Bayern gibt es einen deutlichen Heimsieg gegen den FC Köln. Stuttgart ist von Beginn an aktiv und vergibt einige Großchancen. In der 39. Minute kann dann Elchanus nach Zuspiel von Wagnumann zum 1-0 vollenden. Köln startet mit einem Doppelwechsel in die zweite Halbzeit und hat zunächst gute Chancen. Doch Prömel erzielt dann nach einer Stunde das 2-0 nach guter Vorarbeit von Elchanus und Mittelstädt. Der eingewechselte Demirovic kann dann zum 3-0 in der 76. Minute aus spitzen Winkel treffen. In der 81. Minute kommt Köln dann nochmal aufs 1-3 ran. Am Ende ist es ein Eigentor von Henriks, der vor Bülter am Ball ist. Aber das war noch nicht das Ende. Wagnumann erzielt dann in der ersten Minute der Nachspielzeit sehenswert den Treffer zum 4-1. Martin, weil du gerade weniger zu bereden hast, fange ich vielleicht einfach mal bei dir kurz an. Wir hatten Köln, sehr vogelwilde Partie letzte Woche gegen die TSG Hoffenheim, dann mit der schlechten Nachricht, ehrlich gesagt, dass sie ohne Dalinga und Elmala zu dieser Partie reisen. Was war denn dein Eindruck der Kölner in dieser Partie?
Sehr merkwürdige Partie generell und insbesondere auch von Köln. Bei Stuttgart hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass die wirken ehrlich gesagt ein bisschen platt oder so. War komisch. Aber Köln hat mit so einer 4-3-2-1 angefangen, Tannenbaum, ähnliches Muster, wie wir bei Union besprochen haben, viele zentrale Spieler erstmal Mitte zumachen, dann nach außen schieben und genau das gleiche Muster, wie man es dann bespielt, dass du eine Seite anlockst, auf die andere Seite verlagerst und dann relativ gut irgendwie da an Strafraum rankommst. Aus einem 4-3-2-1 kannst du noch ein bisschen besser in die Breite schieben und das verhindern, aber mich hat es doch ein bisschen gewundert, weil Stuttgart ja auch wenn du Stuttgart flanken lässt, dann machen die das ja auch gerne, kein Problem mit. Führig hatte the time of his life auf der linken Seite so ein bisschen, weil es einfach sehr leicht war, ihn da anzuspielen und er dann genug Raum hatte, um da nach Belieben ins 1 gegen 1 zu gehen. Und deswegen hatte Stuttgart nach vorne eine relativ komfortable erste Halbzeit eigentlich und hätten da dann auch höher führen können. Ich finde erste Halbzeit schon sehr, 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 sehr Stuttgart-lastig. Hatte das Gefühl, das geht da gar nicht auf, was Köln da macht, haben selber viel versucht, mit langen Bällen zu agieren, aber Ache hatte da auch keinen so guten Tag, hat nicht viel festmachen können vorne. Und deswegen war das dann schnell wieder vorbei in die meisten Angriffe. Und dann haben sie umgestellt in der zweiten Halbzeit, haben Moore gebracht, der ein super Spiel gemacht hat, der gefühlt 5 Scorer hätte sammeln können in der Partie. Und dann war es ein ganz anderes Spiel. Dass es dann 4-1 ausgegangen ist, war dann doch auch ein bisschen glücklich für Stuttgart oder vielleicht ein bisschen ungeschickt von Köln in ein paar Strafraumsituationen, weil da hätten sie auf jeden Fall die Möglichkeiten gehabt, da nochmal ein Spiel draus zu machen eigentlich.
Simon, du hast die Partie auch verfolgt. Würdest du mitgehen mit Martins Analyse?
Ja, total. Also nach 45 Minuten fragt man sich so, wie kann Stuttgart nur mit einer 1-0-Führung in die Kabine gehen? Und nach 60 Minuten denkt man sich, warum steht hier nicht schon mindestens 1-1? Oder Köln hätte sogar führen können zu dem Zeitpunkt. Also irgendwie ja, sehr random, wie die Kölner da aus der Kabine gekommen sind. Und ich glaube, das hat Sebastian Hoeneß auch sehr kritisiert, also wie Stuttgart das auch zulassen konnte. Du hast, glaube ich, direkt nach Wiederanpfiff 3-4 Ecken gegen dich und Köln kommt dann auf einmal so richtig rein. Ja, Mikey Moore hat sehr viel Spaß gemacht. Da war ich schon fast verwundert, dass es letztlich Köln war, die es geschafft haben, den zu bekommen, weil der ja schon von den Anlagen hat jetzt, glaube ich, bei Tottenham noch in der Premier League die ersten Spieltage mitgemacht. Bester junger Spieler Schottlands gewesen in der vergangenen Saison. Der hätte vielleicht sogar auch noch ein Regal höher, ob es jetzt in der Bundesliga ist oder sonst wo unterkommen können. Ich glaube, dass der für Köln noch sehr, sehr wichtig werden kann. Ich bin mal gespannt, ob es auch im Zusammenspiel mit El Mala dann klappt, wie das aussieht. Aber ich glaube, wenn du was Positives aus dieser Partie ziehen willst, aus Kölner Sicht, dann die 15 Minuten nach der Pause und ja, wie Moore das Spiel da an sich gerissen hat.
Übrigens zwischen bis zum Tor, also bis zum 2-0 von Stuttgart von der Pause aus, 9-0 Schüsse von Köln. Also ja, das war richtig Bombardement.
Bitter. Absolut. Und dann kommt da ein wahnsinnig guter Diagonalball von Chabot und Elchanus saugt den da runter, Mittelstädt. Also das war dann, da siehst du dann auf einmal, okay, die sind hier irgendwie 15 Minuten unter Dauerbeschuss und dann packen sie auf einmal wieder das aus, was sie können. Mittelstädt liegt da super zurück und Prömel macht da als Stuttgarter Junge sein erstes Tor vor der Kurve. Natürlich eine schöne Geschichte für den VfB und hat Köln dann wieder komplett den Wind aus den Segeln genommen. Klar sind die dann hier und da nochmal offensiv aktiv geworden, kommen noch zu diesem 1-3, aber muss schon sagen, dass sich es dann auf diese 15 Minuten nach der Pause mehr oder weniger beschränkt hat und deshalb kann man schon sagen, dass das ein verdienter Sieg ist. Ich glaube, in der Anschlusspressekonferenz wurde auch gesagt, vielleicht ein Traumtor zu hoch. Wagnumann schweißt dir da natürlich dann noch einen hinten rein in der Nachspielzeit. Und so kommt dann ja dieses 4-1 zustande.
Ja, also ich gehe bei euch beiden komplett mit. Ich fand's auch, ich habe es tatsächlich im Real Life geguckt, noch ein bisschen am Freitag auf der Leinwand im Stadion auf allem. Und ich muss erstens sagen, dieses 1-0 von Elchanus, wie er da Lochoschwili tunnelt. Also ich habe Lochoschwili letzte Woche noch sehr gelobt. Das war natürlich absolut ungünstig, vor allem wie Elchanus das ja wirklich als Stilmittel nutzt, ihn da zu tunneln und nicht einfach mal so mitnimmt. Das fand ich schon sehr eindrucksvoll. Das ist ja eher auch so ein Spieler, wo ja der letzte Saison ja auch immer schon sehr, sehr gute Ansätze gezeigt hat. Also da bin ich ist sicherlich auch ein Spieler mit Perspektive in dieser Saison für die Stuttgarter.
Ja. Möchte ich nochmal unterstreichen, der kriegt den Ball vor der ersten Pressinglinie von Köln. Der hat legit die gesamte Elf ausgedribbelt. Ja. Ist an wirklich allen vorbei.
Ja, das okay, war schon.
Wenn man den Schuss dazu zählt.
Also da wurde kurz, ich weiß nicht, die 500 anderen Leute und ich haben einmal tief durchgeatmet bei diesem Tor. Das ist natürlich auch eine Art von individuelle Klasse. Da kannst du halt einfach wirklich. Also klar, das kannst du natürlich verhindern, aber es ist natürlich, redet das Tor natürlich nicht klein, wie gut das war. Ich glaube gleichzeitig, wenn wir auf die Stuttgarter gucken, weiterhin für Bredlo, glaube ich, einfach gut, da auch im Endeffekt also ein sehr unglückliches Gegentor zu fangen. Aber ich glaube, also da kannst du als Torhüter relativ wenig, glaube ich, am Ende gegen machen. Ist ja auch für ihn jetzt irgendwie so ein bisschen eine spannende Saison, glaube ich, in dem Zuge für ihn dann, glaube ich, ganz gut, das eben auch mit, in Anführungszeichen, nur einem Gegentor dann zu bestreiten nach diesem Bayern-Spiel letzte Woche. Ich gehe mit, ich finde nicht, dass das 4-1 am Ende einfach widerspiegelt, was dieses Spiel zu bieten hatte. Aber am Ende muss man halt einfach sagen, dass das dann natürlich auch seine Geschichte erzählt, wenn halt der eine Verein sehr nah an seinem XG-Wert performt und die Tore macht, auch wenn man das nicht überinterpretieren sollte, und der andere das einfach dann nicht schaffen. Das ist ja leider einfach unglücklich. Trotzdem gehe ich auch mit, ich glaube, mit Moore, dass es einfach nochmal, also die nicht um Thielmann zu nahe zu treten, aber da war schon ein deutlicher Unterschied auch erkennbar. Kam ja für Thielmann rein, was er da machen kann. Also da glaube ich auch, können sich die Köln-Fans auch freuen. Und auch Helsky, der dann für Meiner reinkam. Auch jemand, der da nochmal ein bisschen Energie reingebracht hat, ist, glaube ich, wirklich so eine Partie Mund abwischen, weitergehen aus Kölner Perspektive, ehrlich gesagt.
Sie hätten sich über ein 4-2 auch nicht beschweren können. Also so wahnsinnig weit von den Leistungen war das jetzt auch nicht weg über die ganzen 90 Minuten. Auch im Endeffekt nur 15 richtig gute Minuten von Köln.
Und natürlich siehst du dann bei Stuttgart, die irgendwie es jetzt dann doch geschafft haben. Da war ja relativ viel Bewegung. Wechselt jetzt noch Demirovic, wechselt Leveling, wechselt Wagnermann. Am Ende sind alle geblieben und du kannst dann in der zweiten Halbzeit Leveling und Demirovic bringen. Und das finde ich jetzt auch nochmal eine neue Qualität, dass du quasi mit Pečinović beginnen kannst und dann auch nochmal Demirovic bringst, wo man das Gefühl hatte, der war auch nicht so begeistert, erstmal auf der Bank zu sitzen, was man so bei seinem Torjubel vernehmen konnte. Locoschwili da auch nicht so gut ausgesehen in der Szene, verliert da das Laufduell, also generell ein paar unglückliche Szenen in dem Spiel, würde ich aber auch nicht zu hoch hängen, weil da natürlich auch viel Qualität auf ihn zugekommen ist. Stuttgart das dann wirklich sehr abgeklärt gelöst, also die Situation, die sie hatten, dann halt auch brutal zu Ende gespielt. Und das macht dann so ein gefestigtes Top-Team in der Bundesliga halt auch aus, dass du dich von diesem Gegenwind da in den 15 Minuten halt nicht beeindrucken lässt und dann halt so eiskalt zurückschlägst.
Übrigens, was war mit Pečinović los? Ich habe das Gefühl, er hatte ein bisschen Nationalmannschaft im Kopf. Er war so super engagiert im Pressing, aber mit Ball ein bisschen übermotiviert, habe ich das Gefühl gehabt. Also ein bisschen hektisch. War ein paar seltsame Situationen dabei.
Ja, hatte ja noch diesen einen Lattenkopfball und ich glaube, die Regie hat sich's auch nicht nehmen lassen, bei jeder Aktion von Pečinović einmal rüberzuschalten auf Kloppo, der auf der Tribüne sitzt. Also es hat sich, glaube ich, auch überall rumgesprochen, dass er da gute Chancen hat auf eine DFB-Nominierung. Will ihm da jetzt nicht andichten, dass das eine Rolle gespielt hat. Aber ja, das ist mir auch aufgefallen bei der Partie, dass die Regie sehr verliebt war in Jürgen Klopp.
Das wird ja eh noch dann für Martin spannend in Zukunft bei den Nationalteams folgen. Da kann er sich dann ja schön drauf freuen. Aber Martin, du wolltest auch noch was sagen.
Hat er nur gesagt, Pečinović, 6 Schüsse, nur einer aufs Tor, also und einer an die Latte. Aber 4 vorbei.
Aber vielleicht muss man ihm da auch die Zeit einräumen, ne? Ist ja auch, hat er einfach diese sehr gute Pokalpartie. Kann natürlich dann manchmal auch vielleicht einfach den Eindruck verzehren. Aber du hattest eben schon gesagt, Simon, die möglichen Abgangskandidaten, Elchanous war ja eigentlich auch so einer. Von daher gute Nachrichten für Stuttgart. Und dann, ja, es ist halt auch einfach, also gerade in Bezug auf Champions League und Co., einfach eine sehr gute Nachricht für die Stuttgarter, muss man, glaube ich, so einfach sagen. Gleichzeitig vielleicht noch einmal Locoschwili haben wir schon angesprochen, auch Mensah hatte keinen guten Tag, fand ich. Also ich fand, die gegen Hoffenheim mal ein bisschen stärker, beide auf dieser linken Abwehrseite. Aber auch da muss man ja sagen, 2 Neuzugänge, das muss ich auch erstmal alles noch finden. So wie bei so vielen Vereinen. Ich glaube, das ist immer der große Haken, der hinter der ganzen Sache ist. Aber da fand, also die waren auch sehr angreifbar, fand ich ehrlich gesagt, auf der Seite.
Per se. Ja, absolut. Ich bin mal gespannt, wie sich es weiter unter René Wagner einfach entwickelt. Ich glaube, da gab es auch noch kein Kölner Spiel, wo man mal zu Null rausgegangen ist aus der ganzen Geschichte. Also wenn man sich auch die Vorsaison anschaut, wo er in Verantwortung war. ja, und dass da Offensivqualität vorhanden ist, du mit Dalinga, der ja auch angedeutet hat, dass er eine Bereicherung sein kann, Moore und Elmala, das ist auf jeden Fall Fakt. Auch da ist die Defensive, finde ich, auch ein Fragezeichen noch bei Köln. Oder auf jeden Fall ein Ansatzpunkt.
Ja, gibt dann sehr spannende Partien gegen Werder zu Hause und HSV auswärts. Nochmal Partien mit anderer Qualität, also ist gar nicht despektierlich gemeint, aber einfach andere Gegner an sich. Und VfB Stuttgart jetzt eben in der Champions League zu Hause gegen Viking Stavanger und auswärts bei der TSG, dann zu Hause gegen Dortmund bis zur Länderspielpause. Eben Stuttgart jetzt auch ihre ersten 3 Punkte geholt. Hingegen dann Köln nur eben ja durch die 3 Punkte gegen Hoffenheim, glaube ich, einigermaßen verkraftbar am Ende des Tages dann doch diese Niederlage zu holen. So, unsere Partien, die haben wir durch. Aber wir kommen natürlich noch zu der beliebten Kategorie der Spieltags-Awards. Und Martin, ich fange einfach mal bei dir an. Wer ist denn bei dir MVP geworden?
Lass mich kurz überlegen, ich war gerade im Kopf bei einer anderen Kategorie. Mach die erst mal.
Sonst kann ich auch schon mal für dich übernehmen.
Bitte, bitte.
Mein MVP ist Serou Guirassy, weil ich das Gefühl habe, dass Dortmund ohne ihn das Spiel nicht mehr drehen kann. Einerseits sein Lupfer zum 1:2 und dann hab's ja eben auch schon mal angesprochen, für mich wirklich eine herausragende Szene, wie er diesen langen Ball da verarbeitet mit der Hacke und dann durchsteckt zu Fabio Silva. Wir haben ja eben auch darüber gesprochen, dass die Saison von den Stats nicht so spektakulär war in der vergangenen Spielzeit. Ich habe das Gefühl, er legt jetzt gerade richtig, richtig gut los und das hat Spaß gemacht und Lust auf mehr. Deshalb mein MVP Serou Guirassy.
Sehr schön.
Reimt sich auch das gut. Mein MVP, Philipp Tietz, habe ich ja schon gesagt, also selten ein Spiel gesehen, wo einfach die Stürmer eine Abwehr dermaßen dominiert haben. Und Becker könnte man auch erwähnen, aber Becker funktioniert dann auch nur, weil Tietz so funktioniert, zumindest so gut. Deswegen, ich fand Tietz hatte dann noch den größeren Impact insgesamt und ist halt quasi ist in einer gewissen Weise dann auch, also wenn du quasi die einzige Angriffsidee deiner Mannschaft bist, dass lange Bälle auf dich gebolzt werden und dann gewinnt deine Mannschaft damit 5-0, dann hast du einen verdammt guten Job gemacht.
Ja, sehr fair. Ich habe sehr viele Spieler, die ich jetzt nennen könnte. Ich habe eben schon Marco Grüll angesprochen, weil ich also eher immer an 2 Toren beteiligt war. Aber ich glaube, trotzdem kommt man, weil es dann ja auch immer darum geht, ohne welchen Spieler würde man vielleicht nicht gewinnen. Und da bin ich dann bei unserem letzten besprochenen Spiel und bin halt nochmal bei El Ranous, weil er eben auch an 2 Toren beteiligt ist. Und ja, also es ist für mich einfach ein sehr, sehr spannender Spieler auch einfach. Ja, dann würde ich dich, Martin, nach deinem Unsung Hero fragen.
Das ist dann jeder. ich muss eigentlich, also ehrlich gesagt, bin ich. Ich weiß nicht, ist Abdullah. Die Frage ist, sind die Unsung? Ich hätte jetzt Aftolao gedacht, ich hätte jetzt Geraldo Becker gedacht, ich habe Geraldo Becker gedacht, weil er so generell über seine Karriere hinweg so Unsung Hero ist vielleicht. Aber eigentlich nach dem Spiel wird er wahrscheinlich nicht Unsung Hero gewesen sein. Ich sag mal, Garcia von Leverkusen, der ja auch eine schwierige erste Saison hatte, wo er nicht so viel gespielt hat, und der jetzt letzte Saison schon irgendwie alle oder die Hälfte aller Passmetriken in der Bundesliga dominiert hat, neben den Bayern-Spielern. Und der in diesem Spiel nochmal gezeigt hat, dass wie gut er einfach darin ist, zu erkennen, wie du eine Defensivsystematik aushebelst und wo er wann sein muss, wann welcher Pass gespielt werden muss und so. Das ist, und ich habe wirklich bei ihm auch sehr stark das Gefühl, dass es sehr Unsung ist. Also das wird so, weil Leverkusen aus dieser Xabi Alonso-Phase so stark wahrgenommen wird, wird das auch so, und Xhaka so gut war, wird das auch so als selbstverständlich wahrgenommen, dass die so guten Fußball spielen. Und da hat er aber doch einen bemerkenswert hohen Anteil dran.
Sehr schön. Simon.
Ja, wahrscheinlich schon auch ein bisschen besungen, aber vielleicht über die Mainz-Bubble hinaus dann doch nicht so sehr. Gestern, also ich habe die Mainzer Wintertransfers jetzt einfach mal Becker und Tietz zusammen aufgeschrieben, weil ich das Gefühl habe, dass das ja so ein Gamechanger war für Mainz in dem Winter und sich das jetzt gerade so richtig auszuzahlen scheint. Natürlich werden die jetzt auch ihr Lob abbekommen haben nach dem Spiel gestern, aber ich finde es schon bemerkenswert, was man da, was die Mainzer sich da nochmal für Qualität in der Winterpause da zugeholt haben und die jetzt in dieser Saison halt unter Fischer so gut funktionieren. Deshalb, dass meine beiden vielleicht so halb unbesungenen Helden.
Ja, ich glaube, sie sind schon ein bisschen besungen, aber finde ich fair. Ich habe mir tatsächlich...
Von mir sind sie auf jeden Fall besungen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe mir tatsächlich Erin Dingshi genommen, weil er eben reinkommt, also generell ja auch einfach sehr bewegende persönliche Geschichte und dann reinkommt und einfach direkt diesen gewünschten Einfluss aufs Spiel nimmt, glaube ich, und dieses frühe Tor macht, trotzdem vielleicht immer so ein bisschen untergeht und einfach auch Freiburg, Heidenheim, Bremen, immer so dieser Wechsel. Aber man kann es ihm, glaube ich, persönlich einfach unironisch nur von Herzen gönnen. Und auch, was ich von den Freiburgern gehört habe, liebe Grüße an den Spotcast. Ich habe gestern noch reingehört in die Folge und da sprach man nur kurz darüber, dass Erin Dingshi das Logo küsste der Werder, des Werder-Trikots. Aber man könne es in diesem Fall ihm durchaus verzeihen, weil er eben, Simon, du hast es, glaube ich, gesagt, ein Bremer Jung ist. Simon, was ist denn dein Moment des Spieltags?
Ich habe mich für die Emotionen auf Schalke entschieden. Ich hätte natürlich auch Elversberg das Comeback nennen können, aber fand eine Szene so prägnant kurz vor Schlusspfiff, wo, glaube ich, Luka Voja gegen Tah ins Laufduell geht. Ich weiß gar nicht, ob das ein Foul gepfiffen wird oder ob der Ball zum Einwurf ins Aus geht, aber du siehst danach Voja, wie er da rumhüpft und jubelt, als hätte er irgendwie gerade das WM-Finale entschieden. Und das war einfach, finde ich, sinnbildlich für dieses Spiel, das so von den Emotionen und dieser Schalker Heimrückkehr getragen war, dass sich das bei mir eingebrannt hat als Szene des Spieltags.
Sehr schön. Martin, was ist es bei dir geworden?
Ach schön, das war auch noch die Heimrückkehr. Das habe ich, die Ebene habe ich noch gar nicht berücksichtigt. Also meine persönliche Sache wäre natürlich das, was ich schon gesagt habe, einfach dieses Spiel als Gesamtes aus so einer SV Historiensicht, dass wir irgendwann vor 15 Jahren mal angefangen haben, über auch viel über Bundesligaspiele zu schreiben und dann sitzen die Jungs da selber auf der Trainerbank. Das war schon cool. Ich habe auch überlegt, ob ich die Choreo nehme, weil ich den Spruch eigentlich sehr lustig fand. Nicht der Beste soll gewinnen, sondern immer nur Schalke. Wurde allerdings dadurch geschwächt, dass ich es letztens gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob das zitiert werden sollte damit, aber und ich habe vergessen, wer es gesagt hat, aber irgendein Bundesliga-Kapitän hat mal beim Schiedsrichter vorm Anpfiff gesagt, hat der Schiedsrichter gesagt, möge der Bessere gewinnen, und er hat gesagt, ich hoffe nicht. Also er, glaube ich, auch, war, glaube ich, auch ein Spiel gegen Bayern. Ich habe leider, kann vielleicht mal jemand posten irgendwie, wer das gewesen ist. Ich habe es leider vergessen. Aber ist der gleiche Gag, deswegen leider abgeschwächt. Und deswegen sage ich, viele honorable mentions hier, ich sage, das Dribbling von Elkanus, das war also dieses so, diese Momente, wenn so ein Spieler kurz so den perfekten Moment erwischt und einfach so alleine so eine gegnerische Mannschaft zusammenfaltet. Ich finde, das ist so Gänsehaut. Das ist eine der geilsten Dinge, die im Fußball passieren können. Wenn einer so, weil es sind so viele Kräfte am Werken und es ist so ein Chaos von konstruktiven und zerstörerischen Kräften und man versucht da immer den kleinen Raum zu finden. Und wenn dann nur dieser eine kleine Mann es schafft, durch diese ganzen Kräfte so alles von sich zu streifen und da wie so durchs geteilte Meer zu laufen. Also das war noch mal besonders geil in diesem Moment, dass er einfach gerade durch die Mitte läuft. So wie so ein fucking Magier, der so alles vor sich wegschiebt. Das war schon extrem gut. Dazu noch auch aus taktischer Ebene interessant überhaupt dieses, dass du ein Dribbler in so eine zentrale Sechserposition und so eine ganz tiefe Position zurückfallen lässt und den ersten Spielaufbau auch aus so einem Dribbling heraus gestaltet, ist auch was, was offensichtlich sehr effektiv sein kann, was man viel zu selten, finde ich, sieht, gerade gegen so einen dichten passiven Block. Und deswegen schon einfach übertrieben guter Fußballmoment. So.
Ja, schöne Sache. Ich habe tatsächlich auch eine Choreo mitgebracht, und zwar die der HSV-Fans vor dem Spiel an Gedenken an Kevin Keegan. Und in Ergänzung dazu, ich glaube, als die Spieler zum Aufwärmen generell rauskamen, ein großes Banner mit gemeinsam gegen Krebs. Fand ich auch nochmal schön, weil es einfach nochmal dass es mehr als nur 90 Minuten Fußball ist. So, wir haben hier jetzt erstmal den Endpunkt erreicht, aber ich habe meinen Gästen versprochen, dass sie noch etwas promoten dürfen, wenn sie wollen. Ich weiß gar nicht, Simon, möchtest du irgendwas noch sagen? Da muss man unbedingt mal reingucken, auch wenn der Rasenfunk Werbepaywall schon soundfrei ist.
Die ja. Sportschau. Leute, nee,
Sportstudio. ich arbeite ja beim ZDF Sportstudio und bin da auch als Highlight-Kommentator aktiv, deshalb würde ich natürlich den YouTube-Kanal Sportstudio Fußball empfehlen, wo ihr bestens versorgt werdet, nicht nur mit der Bundesliga, sondern auch mit Frauen-Bundesliga-Highlights, DFB-Pokal, Champions League, also lohnt sich reinzuschauen.
Welches Spiel hast du denn diesen Spieltag gemacht?
Stuttgart gegen Köln.
Ja.
Sehr schön, sehr schön. Und Martin, du darfst natürlich auch noch.
Wie die üblichen Sachen, Spielverlagerung, Academy, kommt bald ein Seminar darüber, wie man gegen Mahndeckung erfolgreich spielt. Hoffentlich nächste Woche fertig und dann hoffentlich morgen, übermorgen fertig. Revival des Spielgeist-Podcast, spielgeist.space und überall sonst auch natürlich. Ich werde ein bisschen darüber sprechen, was meines Erachtens deutschen Fußball ausmacht. Und wie deutscher Fußball aussehen sollte. Und wen das interessiert, der kann dann morgen übermorgen mal reinschalten.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meinen beiden Gästen. Zum Ersten natürlich Simon für sein Rasenfunk-Debüt. Vielen Dank, dass du das erste Mal im Rasenfunk dabei warst.
Sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Und dann natürlich auch vielen Dank an Martin Rahfeld, der auch mal über was anderes als die deutsche Nationalmannschaft der Männer sprechen durfte.
Danke. Ja, ich bin auch häufig in der Bundesliga da.
Aber im Sommer war schon mehr.
Ja, das stimmt. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, vielen Dank.
Ja, und dann habe ich es euch versprochen, ihr seid mich jetzt schon für 2 Wochen los. Nächste Woche sitzt Max hier natürlich wieder mit seinen Gästen. Bis dahin, bleibt gesund, kommt gut durch die Woche und lasst euch nicht. Also, und sonst viel Kraft an die Menschen in Sachsen-Anhalt bei diesen Wahlergebnissen. Alles Gute.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.